Ich darf euch nochmal ganz herzlich begrüßen zum heutigen IO Remote. Mein Name ist Jürgen Gavran. Heute an meiner Seite, mich unterstützend bei der Moderation, ist mein Vorstandskollege Matthias Ries.
Hi.
Vielen Dank, dass du hier dabei bist heute. Unser Thema: künstliche Intelligenz. Ich habe vorhin in Wikipedia nachgeguckt. Da steht, es ist ein Teilgebiet der Informatik, das sich befasst mit der Automatisierung intelligenten Verhaltens und dem maschinellen Lernen. Und jetzt ist es seit etwa einem Jahr so, dass weltweit die Illustrationsbranche in heller Aufregung ist, weil wir Maschinen dabei beobachten dürfen, wie sie lernen zu illustrieren. Es sind eine ganze Reihe KI-Bildgeneratoren aufgetaucht, wo man per einfacher Texteingabe Bilder kreieren kann. Und zwar eigentlich jeder, der einen Text schreiben kann. Und beeindruckend ist eben die Qualität und die Bandbreite, die diese Generatoren auswerfen. Und seitdem das so ist, wird im Netz heiß diskutiert, wie intelligent sich diese Maschinen denn tatsächlich verhalten, was diese Entwicklung überhaupt bedeutet, wo sie hinführt, was wir mit ihr und was sie mit uns so macht. Und übergeordnet müssen wir uns natürlich auch die Frage stellen, was Illustration überhaupt ausmacht, welche Kompetenzen, welches Wissen und welche Fertigkeiten diese Tätigkeit bestimmt, die wir hier ausführen und die wir sehen, jetzt vielleicht auch irgendwann von Maschinen ausgeführt wird. Aber einen Schritt zurück, der Hype um diese KI-Bildgeneratoren, der ist riesig und der ist super schnell und extrem laut im Internet. Um mehr über den Status quo, die Möglichkeiten und die Chancen zu erfahren, haben wir heute den Tobias Wüstefeld zu Gast. Tobias ist Illustrator, 3D-Artist und Motion Director und dabei ganz grundsätzlich offen und interessiert an neuen Technologien. Und er hat sich schon frühzeitig mit KI-Bildgeneratoren auseinandergesetzt und gibt uns heute einen Überblick in die Entwicklung. Tobias, wir freuen uns sehr, dass du heute hier bist. Ich würde dir das Wort übergeben.
Jo, vielen Dank. Hallo zusammen. Ich hoffe, ihr könnt mich gut hören. Okay, super. Dann starte ich mal direkt. Dafür muss ich meinen Bildschirm teilen. Das hat hoffentlich gut geklappt. Dass ihr meinen Bildschirm jetzt sehen könnt. Ich erzähle am Anfang ein klein bisschen über mich, dass ihr so ein bisschen einordnen könnt, was ist mein Background und wie ist der Zugang zu dieser Technologie von meiner Seite aus. Ich habe zwischendurch immer wieder so grüne Slides eingebaut, an denen ihr bei denen ihr Fragen, Zwischenfragen stellen könnt. Und ich habe Fragen, die irgendwie reinkamen, habe ich ungefähr die Hälfte habe ich eingebaut. Die sind so mit blauem Hintergrund hinterlegt. Genau, dann starte ich mal die Präsentation. Genau, hier ist so ein bisschen so ein Überblick. Ich erzähle erst was über mich, dann generell über Bildgeneratoren, dann vielleicht die negativen Auswirkungen und zum Schluss nochmal was Positives. Also so ist grob die Struktur. Das ist hier bei mir im Büro, das ist hier um die Ecke, wie ich VR mache, so ist ein bisschen gestellt das Bild, genauso sieht mein Alltag da nicht aus. Also ich probiere viel mit verschiedenen Techniken, bin immer interessiert, so zwischen analogen und digitalen rumzuprobieren und mit verschiedenen Tools rumzuspielen. Ich habe in Münster Illustration und Mediendesign studiert, zwischen 2004 und 2008. Habe Sachen gesprüht, so Graffiti gemacht, habe während des Studiums auch Stop-Motion ausprobiert, habe unter anderem auch versucht, so mit MIDI-Controllern 3D-Figuren zu steuern, oder auch Skulpturen modelliert. Also ich versuche immer möglichst in verschiedenen Bereichen mich auszutoben. Und so sieht das aus, was ich so im beruflichen Alltag meistens mache. Also ich mache ganz viel für die Werbung. Ich habe eine Illustrationsagentin, die Illustratoren oder Illustration X. Das ist halt viel Werbung, was ich mache. Und mir ist nach dem Studium aufgefallen, dass während bei meinen meisten Kollegen die Bandbreite der Tools eher schmaler wurde, was bei mir das irgendwie immer mehr dazu kam. Und ich habe mir dann irgendwann gedacht, wie kann ich das hinkriegen, dass ich nicht ein Portfolio habe, was total zerfranst ist, sondern dass ich ein bisschen mich reduziere. Und für mich habe ich dann die Möglichkeit gefunden, dass ich geguckt habe, was habe ich am meisten im Portfolio und habe mich dann reduziert auf Inseln als Thema. Und habe dann mehr und mehr Inseln gemacht. Ich merke gerade, dieser erste Teil nicht, dass ich jetzt zu viel über mich erzähle. Genau, Stück für Stück dann immer mehr Inseln im Portfolio. Und dabei war es mir aber auch immer wichtig, oder Inseln und kleine Welten auch immer wichtig, trotzdem noch weiter mit verschiedenen Tools rumzuspielen. Oder wenn, das war jetzt hier auch in Münster für einen Workshop, dass man auch wieder analoge Sachen ausprobiert und genau, mit verschiedensten Werkzeugen auch an dieses Thema gehen kann. Insbesondere in meiner Arbeit ist dieser Wechsel von analog zu digital eigentlich immer auch was Wichtiges. Also eigentlich baue ich alles, was ich mache, auf Skizzen auf. Rough Scribbles sind super wichtig für mich. Genau, das hier überspringe ich jetzt mal ein bisschen. Ich will diesen ersten Teil, ich merke gerade, der wird fast sonst ein bisschen zu lang. Ich habe viel mit VR ausprobiert in letzter Zeit, was ich wirklich eine tolle Technologie fand, weil die so ein bisschen auf jeden Fall analoger ist als quasi die Maus hier, die irgendwie als zweidimensionales Tool oder der Stift fürs 3D-Arbeiten irgendwie nicht so angenehm ist. Mit so einem VR-Controller kann ich halt wirklich im Raum arbeiten und habe dann auch sowas, dass ich, wenn ich Linien mache, dass sie auch mal abgerutscht kommen und nicht wie, wenn ich mit der Maus konstruiere, dass ich so ein sehr starres Konzept habe. Also das ist so ein Beispiel für mich, wo die Technologie wirklich Mehrwert für mich war, dass eine neue Technologie kommt und ich wirklich das Gefühl habe, da kann ich was für mich rausziehen, indem ich das Tool so ein bisschen aufbohre, da ein bisschen das kaputt spiele, sag ich mal so, um dann irgendwie einen eigenen Umgang damit zu finden, um wirklich sowas wie meinen eigenen Stil fortzusetzen. Dabei sind irgendwie, ist eine wichtige Triebfeder für mich immer, dass ich konstant eigentlich nach Sachen suche, wie kann ich Bildwelten erfinden oder Bildwelten finden, die noch ungesehen sind, oder quasi neue Stile. Und da ist natürlich neue Technologie, kommt da schnell in den Sinn, weil das eine Möglichkeit ist, sich quasi zumindest für einen kurzen Moment abzuheben von anderen. Und genau, so sehen die Zwischenfragen-Slides aus. Das macht wahrscheinlich an der Stelle noch keinen Sinn, die Zwischenfragen zu stellen. Aber jetzt habt ihr so zumindest schon mal gesehen, weil jetzt gehen wir nämlich in den wirklichen Hauptpart, Thema künstliche Intelligenz. Ich würde einmal kurz einen kleinen Disclaimer sagen, weil ich habe das festgestellt, wenn ich Sachen darüber erzähle, dass ich schnell, so wie auch dieser Twitter-Diskurs ist, dass man ganz schnell entweder in der einen oder ins eine oder ins andere Lager gesteckt wird. Also ich habe auch neulich in Berlin dann was erzählt, wo ich sehr kritisch war, und am Ende kamen die Leute zu mir, als hätte ich das nur abgefeiert. Also das ist ganz komisch, dass man schnell in dem einen oder anderen Lager landet, und ich bin gerade für mich auch so einen Mittelweg am Finden oder versuche einen Mittelweg zu finden, wo ich sage, wo ist ethisch diese Linie, die ich setzen kann und sagen kann, so ist es okay, das einzusetzen und so nicht. Dann muss ich noch sagen, dass da ist so ein Hauptproblem gerade bei der aktuellen KI, dass es so ein bisschen gerutscht ist von, wir entwickeln Tools, die den Menschen helfen, oder wir entwickeln Tools, die den Menschen imitieren. Das war für mich so ein bisschen diese Gratwanderung, wo so ein Schritt überschritten wurde. Was ich jetzt hier vorstelle, ist meine super persönliche Sicht. Das, was ich so mitkriege, es ist momentan eine Riesenmasse an Infos, die da auf einen einprasselt. Da gibt's garantiert super viele Sachen, die ich übersehe oder die ich nicht mitbekommen habe. Wenn da irgendwer von euch irgendwelche Infos hat, dann bitte gerne dazwischen grätschen. Ich habe so ein paar Sachen, wo ich so Slides habe mit so Twitter-Sachen. Da braucht ihr gar nicht den Text mitlesen. Das ist nur so ein bisschen, um diese Stimmung zu vermitteln. Das hier war das erste Mal, wo ich quasi mit künstlicher Intelligenz in Berührung kam. Das war ein Ding, das ich 2014 ausprobiert habe. Da kam ein Google-Mitarbeiter, war das, glaube ich, mit Deep Dream um die Ecke. Deep Dream war quasi das erste Mal, dass es sowas in so eine Richtung gab, dass eine KI Bilder generiert. Und im Endeffekt funktioniert so, man hat ein Bild dem als Grundlage gegeben, und die KI hat größtenteils Hunde gelernt, weil damals viele Datensets oder es ein großes Datenset mit Hunden gab. Und dann hat die KI angefangen rumzuträumen, deswegen Deep Dream, und das so ein bisschen von der Art her, wie wenn man als Mensch in den Wolken irgendwelche Formen sieht, so ungefähr hat die KI an der Stelle auch versucht, Hunde oder Augen oder was weiß ich was in den Formen zu sehen, die man ihr da vorwirft. Ich habe da ungefähr eine Woche an der Installation gesessen. Das war eine richtige Hölle, obwohl das Ding eigentlich fast nur Input für Bild und dann Output für Bild hat. Also eigentlich kaum eine wirkliche Steuerungsmöglichkeit hatte und aber super kompliziert zu erstellen. Und damals hieß es auch, wenn man da selber was machen will, braucht man ein Datenset von ein paar hundert oder tausend Bildern. Und irgendwie war das damals für mich voll, das lohnt sich gar nicht dran zu gehen. Aber ein paar Leute sind, also ist halt von der Denke einfach komplett was anderes, dass man mit solchen Massen an Bildern arbeitet. Deswegen habe ich damals einfach nach diesem Projekt die Finger von gelassen und habe das auch ehrlich gesagt nie wirklich irgendwo veröffentlicht, weil ich nicht so wirklich zufrieden war mit dem Outcome. Jetzt war aber vor 2, 3 Jahren, hat mich ein Kollege angefragt, der für den Steirischen Herbst, für so ein Festival in Österreich, so ein bisschen so eine gespenstische Welt bauen wollten. Also da ging's viel um Medien und verstörende Welten, und die wollten halt Sigmund Freud zum Leben erwecken. Und da waren von OpenAI, von dem werden wir gleich noch was hören, erste Textmodelle draußen. Und das ist das erste Mal, dass ich wieder so ein bisschen in Berührung kam. Eigentlich habe ich nicht viel mit Text zu tun, aber ich fand das irgendwie ganz spannend, dass diese AIs auf einmal Text können, und habe mich dann bei dem Projekt konnte ich dann einen Programmierer dazu holen, der mir dann so ein bisschen mich da reingebracht hat, wie das überhaupt funktioniert und ob das, was ich da mache, richtig ist. Ich habe dann noch versucht, diese Text-KI genau umgekehrt, wie es heute die Sachen machen, mit Büchern über Kunst zu füttern, und habe mir dann Bildbeschreibungen rausgeben lassen und habe versucht, die umzusetzen. Das war aber ziemlich katastrophal. Bin da irgendwie in Welten gelandet, die ich überhaupt nicht gut fand, und habe das auch ziemlich schnell verworfen und nicht mehr weitergemacht. Das hier sind jetzt so, das ist so ein Neben-Instagram-Account, den ich habe, wo ich mit meinen VR-Arbeiten versucht habe, Richtung Character was zu machen. Und das ist das erste Mal, wo ich dann auch wieder KI eingesetzt habe, um zwischen dem 3D-Raum Sachen hin und her zu projizieren, dass ich hier in dem Fall einem VQ-Gun, nennt sich das, immer ein Bild gebe, dann nehme ich es wieder in 3D, dann gebe ich es wieder an die AI. Also in so einem Wechselspiel versucht habe, da einfach mal interessante Bildwelten zu finden, die ungesehen sind. Das ist auch noch recht selten sowas, aber mittlerweile hat sich dieser Effekt auch schon fast ein bisschen abgenutzt. Ich erkläre jetzt einmal, ich hoffe, das ist, ich versuche es technisch wirklich möglichst simpel zu halten, einmal das Grundprinzip von GANs. Also GANs waren bis vor, sage ich mal, einem Jahr eigentlich die Bildgeneratoren überhaupt. Und grundsätzlich funktioniert es so, dass ich ein neuronales Netz habe. Neuronales Netz kann man sich fast so ein bisschen wie das Gehirn vorstellen, obwohl das Gehirn, das ist immer schwierig, weil ist ja auch schon eine Tradition seit Jahrzehnten oder fast Jahrhunderten, dass man es immer mit der aktuellen Technologie vergleicht, das Gehirn. Aber in dem Fall ist es ähnlich wie beim Gehirn, dass es auch Neuronen gibt und eine Art neuronales Netz, was in Schichten funktioniert und lernt. Und eigentlich auch fast wie beim Gehirn ist das, was da drin vorgeht, eine Blackbox. Also was in diesem Ding passiert, weiß man eigentlich nicht wirklich. Also wir haben einen Fälscher, und jetzt der soll uns, also ich habe es blöderweise Fälscher genannt, ich hätte es eigentlich mal Generator nennen sollen, aber wir wollen eine AI haben, die uns Bierflaschen generiert, habe ich jetzt hier mal als Beispiel genommen. Also was wir eigentlich machen wollen, ist, wir geben einen Haufen Bilder dem Generator, um am Ende halt Bierflaschen erstellen zu können. Und ähnlich wie ich es gerade bei diesem Deep Dream Beispiel gezeigt habe mit den Hunden, kommt dabei nur ziemlicher Müll raus. Also die hat überhaupt keinen wirklichen Antrieb, da eine vernünftige Bierflasche zu machen. Und was jetzt ihren Goodfellow, der ist mittlerweile, oh, der wurde ein bisschen rumgereicht, der ist wieder von Google, ich glaube jetzt, nee, von Apple ist er jetzt, glaube ich, wieder nach Google gewechselt. Aber der hat dann diese sogenannten GANs erfunden. Das heißt, Generative Adversarial Network. Und die Idee von ihm war, wir lassen einfach zwei Gehirne oder zwei neuronale Netze gegeneinander antreten. Und das war eine ziemliche Revolution, weil was dabei rumgekommen ist, dass die beiden sich quasi Stück für Stück nach oben in so einen Wettbewerb nach oben stacheln. Der Fälscher, der kriegt quasi nur hier, der kriegt quasi nur, ich weiß nicht, seht ihr meinen Mauszeiger? Der Fälscher kriegt quasi nur Rauschen und weiß quasi nichts über die Welt und kreiert aus Rauschen Bierflaschen, versucht er zu kreieren. Das Einzige, was er kriegt, ist das Feedback vom Detektiv, ob er gut oder schlecht war. Und der Detektiv, der kriegt nur Bildmaterial, entweder echte Bierflaschen oder Fälschungen. Und ihm wird gesagt, war das jetzt richtig oder falsch, was du da gemacht hast? Also, und so werden beide Stück für Stück, also das ist ein Prozess, der dann Wochen oder Monate dauert, lässt man die KI trainieren. Und die stacheln sich beide so hoch und werden immer besser in dem, was sie tun. Das ist so, dieses System war quasi bis vor einem Jahr das Ding überhaupt. Und diese Guns, die sind halt wirklich, die haben eine super hohe Qualität. Also da ist das, was man in jetzigen KI sieht, dass Augen und so schlecht sind, das war, Augen und so waren bei den Guns schon deutlich besser. Genau. Einmal jetzt den Prozess, also ich nehme quasi einen Haufen Bierflaschen, habe Bilder von Bierflaschen, ganz viele verschiedene. Und was ich haben will am Ende, ist ja eigentlich ein Generator oder ein Fälscher, der mir Bilder von Bierflaschen in jeder möglichen Form ausspuckt. Das ist ja eigentlich das, was ich haben will. Und im Idealfall habe ich dann ein Steuerungssystem, dass ich sagen kann, ich will entweder die Größe, die Höhe verändern oder die Dicke oder halt will die Farbe verändern. Das wäre so das Ideal. Das Ganze können wir uns dann als so eine Art Bierflaschenraum vorstellen. Das wäre jetzt der ideale gedachte Bierflaschenraum, in dem ich quasi zwei Achsen habe. Ich habe einmal, der einen Achse kann ich die Farbe ändern und auf der anderen Achse die Größe. Und so wird das dann aussehen. Das ist quasi der gesamte Raum an möglichen Bierflaschen, wenn das jetzt die einzigen Varianten wären, wenn sie nur in der Größe und in der Farbe sich ändern würden. Genau. Dazu muss man sagen, das, was die KI dann jetzt generiert, ist nicht wirklich, sie nimmt nicht wirklich die Bilder der Bierflaschen, sondern sie nimmt nur die Relation. Sie stellt quasi nur fest, da sind große Bierflaschen und kleine Bierflaschen und die Farbe wechselt sich. Also sie greift am Ende nicht wirklich auf die Bilder zu, sondern entwickelt nur so eine Repräsentation in dem neuronalen Netz. Und wenn ich das jetzt am Ende abrufe, passiert leider oder wie man sagen muss, Folgendes. Ich habe quasi einen Schieberegler und wenn ich den bewege, habe ich eine grüne Bierflasche. Aber wenn ich eine kleine Bierflasche will, dann wird sie gleichzeitig braun. Und das ist der Grund, ich habe sogar durch Zufall hier was vorbereitet, wie das oft ist. Große Bierflaschen sind meistens grün und die kleinen Bierflaschen sind wahrscheinlicher braun, wie jetzt bestimmte Biersorten sind. Und das ist was man Entanglement nennt, dass das Problem ist, dass alle Daten irgendwie immer miteinander verschränkt sind. Man kann nicht, dadurch, dass es diese Blackbox ist, das neuronale Netzwerk, weiß man nicht genau, wie das lernt. Das wird seine eigenen Repräsentationen finden. Und für den Computer wird das, dieser Bierflaschenraum wird nicht so schön sein, wie wir uns den theoretisch denken, dass wir grüne Flaschen haben und braune Flaschen und unsere eigenen Achsen haben, sondern es kann sogar sein wie hier, dass um eine grüne kleine Flasche zu kreieren, das hat er nie gelernt, da muss er sich außerhalb des Rahmens bewegen von dem, was eigentlich in seiner Welt existiert. Und das ist dieser sogenannte Latent Space. Das heißt, ich habe einen Raum, der irgendwie in Gänsefüßchen chaotisch ist, der für den Menschen gar nicht zugänglich ist, in dem sich alle möglichen Bierflaschen befinden. Und ich kann mich von jeder Bierflasche zur anderen bewegen. Und um es noch komplizierter zu machen, dieser Raum ist jetzt im Fall von Guns, hat 512 Dimensionen. Ich weiß gar nicht, wie viel das jetzt bei den aktuellen KIs sind, aber das ist ein Raum, der ist unvorstellbar kompliziert. Und das ist jetzt gerade so das Hauptproblem, wie navigiere ich durch diesen Raum? Also da gibt es dann auch Leute, die werden hingesetzt über Wochen, um irgendwie rauszufinden, wenn ich jetzt von Gesichtern ausgehe, wenn das Auge ein bisschen größer wird, aber gleichzeitig ändert sich die Hautfarbe, gleichzeitig ändert sich die Augenbraue und so. Wie kann ich diese Dimensionen alle so gegensteuern, um mich nur an den Punkt zu bewegen, an den ich will? Ich hoffe, das war jetzt nicht zu kompliziert soweit. Weil dieser Latent Space ist aber eine wirklich wichtige Sache, dass man den einmal verstanden hat, dass es da einen super komplexen Raum gibt, in dem sich so eine Art Gebilde befindet, in dem alle möglichen Bilder, die die KI generieren kann, stattfinden. Und ich kann quasi, das Problem ist nur, dass ich zu dem richtigen Ort navigieren muss. Ich habe so einen Stylegun mal selber trainiert. Ich denke da mittlerweile ethisch so ein bisschen anders. Ich habe zu dem Zeitpunkt, das ist, wenn ich jetzt gerade überlege, das ist ein Jahr her, ist ja noch gar nicht so lange her, zu dem Zeitpunkt hatte ich die Einstellung, dass ich gedacht habe, Hauptsache der Großteil ist von mir und ich habe die Entscheidung, was passiert. Also was ich gemacht habe, ist, ich habe 6000 Charakter kreiert, die ich hier, das wären diese hier, die ich im 3D-Programm gemacht habe und mit so einem Random-Generator irgendwie zufällig in verschiedene Formen gebracht habe. Dann habe ich mir noch einen Haufen hier solche, ich glaube, von denen hatte ich auch 3000 oder 4000, irgendwelche so Plastikfiguren, wo ich dann im Photoshop in wahrscheinlich 3, 4 Tage Arbeit überall die Augen wegretuschiert habe und neue 3D-Augen reingesetzt habe. Also das ist wirklich die, und das sind nur, wenn es, da geht es nur um tausende Bilder. Und genau, dann habe ich die noch variiert in Farben und so und habe mir aber auch Sachen aus dem Netz genommen, muss ich zugeben, für diesen für diese AI. Und habe die dann quasi in das GAN geworfen. Und das Krasse ist, eigentlich sind diese AI super simpel. Wenn die ein gutes Interface hätte, der Installationsprozess ist ein bisschen kompliziert, aber im Endeffekt ist es einfach nur, eigentlich hat man nur einen Ordner, wo man Bilder reinlädt, man drückt Start und irgendwann kommen Bilder raus. Das ist eigentlich alles. Also es wäre eigentlich ein super simples Programm. Also um das zu beeinflussen, was da passiert, das hängt nur vom Trainingsmaterial. Hängt nur am Trainingsmaterial. Na, wieso? Wieso zeigt er das jetzt nicht? Der sollte jetzt eigentlich den Trainingsprozess zeigen. Ich muss mal kurz. Ah, jetzt müsste er. Genau, man startet im Idealfall mit einem Netz, was schon trainiert ist. Dann hat man es deutlich einfacher. Weil dann hat er schon mal so grundsätzliche Formen gelernt. Normalerweise wird man mit Rauschen anfangen, aber eigentlich ist es einfacher, was zu nehmen, was schon da ist. Dann hat er einen deutlich schnelleren Start. Hier ist ungefähr der Prozess, wo ich festgestellt habe, der lernt da gerade Augen, die ich scheiße finde. Und deswegen habe ich nochmal in das Datenset alle Augen ausgetauscht, die ich blöd finde. Wie gesagt, ein paar Tage Arbeit investiert und dann hat er die anderen Augen gelernt. Das ist jetzt nur ein Ding, er lernt das dann, normalerweise spuckt er einem, kann man festlegen, wie oft, aber alle 1, 2 Stunden hier so ein Slide aus mit einer Auswahl an Sachen, die er gelernt hat. Und hier sieht man so, wie er Stück für Stück verschiedene Features lernt. Also am Anfang kann er zum Beispiel keine Augenbrauen oder die Münder sind noch nicht so. Und man kann dann wirklich nach ein paar Tagen nochmal reingucken und sehen, ah, jetzt hat er auf einmal gelernt, was ist ein Mund oder was ist eine Nase. Dann verlernt er auch mal wieder Sachen und dann lernt er die wieder neue Zusammenhänge. Genau, so funktioniert dieser Prozess. Und ich habe einen Rechner, der gar nicht so schwach ist, aber auf dem hat das ungefähr, war der Prozess jetzt 2 Monate, um das mal grob einzuordnen. Was ich dann machen kann, wenn ich dann einmal so ein Gehirn oder so ein Generator oder so das neuronale Netz habe, kann ich es feintunen. Also das, was ich jetzt habe, ist quasi diese Character-AI, die einigermaßen Character erstellen kann. Und jetzt kann ich hingehen und habe hier mir ein paar Character geknetet. Und da brauche ich dann gar nicht. Ich glaube, das waren nur 170 Character. Doch viel. Also man hat, aber gerade bei der Knete war der Vorteil, ich kann immer ein bisschen wieder weiter und umkneten. Und dann habe ich schon wieder 9. Die habe ich dann fotografiert und dann habe ich das bereits vorhandene Netz genommen und habe das ihnen dann auf die Knetfiguren umgelernt. Das war leider nicht so erfolgreich, wie ich gehofft hatte. Ich hatte die Hoffnung, dass er wirklich auch so diese Fingerabdrücke lernt und so, aber so ins Detail können selbst diese GANs, die sehr spezialisiert sind, hat er nicht geschafft. Aber hier sieht man, wie er Stück für Stück, hier nochmal in der großen Übersicht, Stück für Stück lernt, die normalen Charakter, die er schon gelernt hatte, in Knet-Charakter umzulernen. Das ist dann auch ein Prozess, der stellenweise nur 2, 3 Stunden dauert, weil dann hat er schon ein gutes Vorwissen und ich muss ihn nur ein bisschen umlernen. Genau, und das kann ich dann natürlich auch in verschiedene Datensets nehmen und mir verschiedene AIs machen. Wenn ich mir jetzt nochmal vorstelle, diese Charaktere, dass die alle in diesem Latent Space sind, dann ist das, was ich hier jetzt gerade mache, ich bewege mich quasi nur durch den Latent Space, also durch diesen Raum, in dem alle möglichen Charaktere sich befinden. Und das sind diese, deswegen sieht man bei den AIs so viele Morphs, das sind eigentlich nur die Unfähigkeit, sich sinnvoll durch diesen Raum zu bewegen, resultiert in so einer Art Morph, dass sich die Charaktere hier von einem in den anderen verwandeln. Also hier wirkt es ja ganz cool, dass es so unkontrolliert ist, aber wenn ich jetzt wirklich kontrollieren wollen würde, dass ich hier eine neue Nase dran mache, das ist so komplex, das kriege ich nicht hin. Ich habe daraus, das war eigentlich der Ursprungsplan, so eine kurze Animation gemacht, wo ich dann durch verschiedene Sachen gehe. Und das wurde auch dieses Jahr auf der Pictoplasma gezeigt. Da war mir allerdings auch wichtig, dass ich am Anfang noch mal was zu erzähle, weil sich da meine Haltung zu dem Thema auch ein bisschen geändert hat. Ich will das Projekt auch, ich habe einen Instagram-Account dazu. Ich will das auch auf jeden Fall offline nehmen in den nächsten Tagen, aber ich habe noch nicht so das richtige Wording für mich gefunden, wie ich mich da positionieren will, warum ich das ausschalte. Oft ist ja ein Vorwurf, dass eine KI dann die Bilder, die sie gelernt hat, reproduzieren kann. Hier wäre mal ein Beispiel, was passiert, wenn ich ein Stylegun ein Bild suchen lassen kann. Also ich kann ein Bild hier links als Input nehmen und kann quasi in diesem Latent Space diesen einen Punkt suchen, wo das Bild sein sollte. Und er sucht immer dieses Bild. Das Ding ist, er wird es nie finden. Er umkreist dann am Ende quasi einen Punkt, wo er denkt, das ist relativ nah dran. Aber man sieht hier, es ist noch relativ weit weg. Selbst wenn man Bilder nimmt, die AI gelernt hat, sie wird niemals in diesem Latent Space genau den Punkt finden, wo dieses Bild eigentlich liegen müsste. Weil sie ja nur diese Beziehungen gelernt hat und dieser Punkt so in der Form nicht mehr existiert. Genau. Das waren erstmal ganz. Gibt's dazu schon mal so Zwischenfragen grob?
Da fällt mir ganz spontan eine ein zu deinem letzten Bild, was du gezeigt hast.
Ja.
Habe ich das richtig verstanden? Selbst wenn die KI das linke Bild gelernt hat oder das Teil des Kanons war, den sie gelernt hat, kann sie später dieses Bild nicht, also diese Quelle nicht mehr 1:1 reproduzieren.
Ja.
Du hast es gerade Beziehungen genannt, aber sozusagen dieses gelernte Bild geht auf in einer, mir fällt jetzt kein Wort ein, wie ich es benennen könnte, aber es lässt sich nicht 1:1 reproduzieren. Es ist sozusagen verschwunden im Geist.
Genau, also KI. Weiß nicht genau, ob die Tools heutzutage einfach, wie gesagt, dieses Navigieren durch diesen Raum ist so kompliziert, dass das einfach nicht funktioniert. Es kann natürlich sein, wenn ich das hier nochmal abspiele, man merkt so ein bisschen, wie er da so rumkreist und versucht näher ran, dann geht er wieder ein bisschen weiter weg, dann das könnte sein, dass da was ist und dass das einfach an den heutigen Navigationsmethoden liegt, dass man das zu schlecht findet, aber eigentlich gibt es da auch Experimente von Leuten, die es versucht haben, wiederzufinden und es nicht geschafft haben. Obwohl es auch Beispiele gibt, wenn man ein Bild mehrfach im Trainingsmaterial hat. Also wenn dann, bei der Mona Lisa ist das zum Beispiel so, die ist dann, was weiß ich, 100 Mal oder tausende Mal drin, exakt das Bild. Dann hat er quasi eher einen Punkt in diesem Latent Space, an dem sich das quasi verdichtet. Ich weiß nicht, ob man es so nennen kann. Genau.
Eine Frage war gerade im Chat von Julien, ist, glaube ich, richtig ausgesprochen. Was wäre die kleinste Anzahl an Charakteren, womit man eine KI trainieren könnte?
Das ist eine gute Frage. Man kann auch mit mehreren. Das Problem ist, diese Guns, die sind gute Spezialisten. Aber ein ganz großes Problem bei denen ist, also bei diesen Fälscher und Detektiv, die die verbeißen sich quasi in eine Sache. Ich kann quasi schon sagen, ich fange auch mit 5 Bildern an, aber dann werde ich das Problem haben, er wird nicht die Beziehungen lernen können. Ne? Er hat, was weiß ich, die 5 Charaktere, die haben noch nicht genug Datenmaterial, um ihm zu zeigen, wie können alle möglichen Augenbrauen aussehen, wie kann das und das aussehen. Also eigentlich sagt man, man sollte schon so 1000 Bilder haben, um anfangen zu können. Im Idealfall sind diese ganz bei 12.000 Bilder. Und das sind schon die besseren Systeme. Früher hat man, vor 2 Jahren war es noch so, dass man mindestens 30.000, 40.000 Bilder brauchte. Und das sind auch, wenn ich jetzt da diese 16.000 Bilder, ich weiß nicht mehr genau, wie viel ich hatte, zum Vergleich, wenn man da einmal so durchskippt und nochmal guckt, ob da nochmal irgendwelche Glitches raus zu korrigieren, einfach so schnell Bild für Bild durchgeht, dann ist ein Tag weg bei 16.000 Bildern. Also
vom Tilo kam gerade noch eine Meldung.
Sorry, ich hätte nur eine Frage. Ich weiß allerdings nicht, ob die mit dieser, was hier gerade auf dem Bildschirm von dir geteilt noch läuft, ob mit Jürgens Frage danach nicht eigentlich schon beantwortet ist, worden ist. Und zwar nochmal zurück zu dieser Flasche. Habe ich das richtig verstanden, dass man teilweise einfach nicht genau das, also so hörte sich das für mich an, teilweise einfach noch nicht genau das punktgenau kriegen kann, was man im Prinzip gerne hätte, wenn man es eingibt in diese KIs? Weil ich hatte jetzt so verstanden, dass die an diesem Beispiel verstanden, mal darauf bezogen, dass es jetzt quasi unfähig war, eine kleine grüne Flasche trotzdem zu erzeugen. Wenn man diesen Wunsch denn irgendwie eventuell haben könnte, das müsste sie vielleicht auch antizipieren, aber sie kann es quasi noch nicht und könnte diesen Wunsch jetzt nicht befriedigen, sollte der entstehen, mal so gesagt. Ist das so richtig interpretiert oder habe ich das falsch verstanden?
Quasi, genau. Also man kann das so ein bisschen quasi benden oder so ein bisschen stretchen, die Variablen quasi, und ihm sagen, schieß so ein bisschen übers Ziel hinaus. Du hast zwar keine kleine grüne Flasche gelernt, aber extrapoliere mal so ein bisschen von dem, was du weißt, dass es grüne Flaschen gibt, und stretch das mal so ein bisschen. Was dann passieren wird, ist, dass es dann glitchy wird und dann Sachen kommen, die nicht so gut funktionieren. Und die haben aber eigentlich ziemlich große blinde Flecken, die AIs. Also die merkt man nur nicht, weil die Bilder im ersten Moment so schön glossy und schon ganz gut hier aussehen. Aber wenn man guckt, hier zum Beispiel, das ist Gun, weil es so spezialisiert ist, der hat ja hier Hände und ein Lenkrad. Das ist komplett der blinde Fleck von dem Gun. Keinerlei Hände, keinerlei Lenkrad. Das ist einfach außerhalb seines Verständnisses. Genau.
Okay, ich würde gerne eine Sache noch anfügen. Oh, ja. Entschuldigung, Thilo. Ich würde gerne eine Sache noch anfügen, und dann müssen wir so mit Blick auf die Zeit vielleicht einfach weitermachen. Und zwar, weil wir vorher schon drüber gesprochen haben und es auch irgendwo in den Frageneinsendungen auftauchte. Du brauchst also für eine KI einfach einen sehr großen Bildpool, mit dem du die KI überhaupt erstmal fit machst. Und du bist nicht unbedingt in der Lage, die Bilder nur mit deinen eigenen Bildern zu trainieren.
Genau, aber da kommen wir gleich noch zu.
Alles klar.
Ja, genau, cool. Dann mache ich mal direkt weiter. Genau, das waren die Zwischenfragen. Genau, jetzt ist nämlich die Frage, welche aktuelle Bildgeneratoren gibt es? Das war eine Frage, die von euch kam. Was jetzt aktuell gerade das Thema ist, um in diesem Latent Space zu navigieren, ist Text-to-Image. Dass gesagt wird, ich nehme Text als Input, um einen speziellen Punkt in diesem Latent Space zu finden. Und da gibt es eigentlich diese drei großen Namen, das ist einmal DALI, Midjourney und Stable Diffusion. DALI ist so, kam Anfang letzten Jahres, also 2021, mit diesem Bild. Das sieht erstmal vollkommen unspektakulär aus, aber ich habe in dem Moment schon gedacht und habe ein paar Leute kontaktiert und habe gedacht, krass, das wird ein richtig krasses Ding, weil hier das erste Mal zu sehen ist, dass ich eingeben kann, einen Rettich, der einen Hund spazieren führt, und er, obwohl er das eigentlich nicht wissen sollte, weiß die KI, was sie da für ein Bild generieren soll. Auch wenn es scheiße aussieht, aber es ist schon, war zu dem Moment, zu dem Zeitpunkt schon krass, fand ich, dass das überhaupt geht, dass sie so ein Verständnis entwickeln kann. Wenn man es, eigentlich kann man es nicht Verständnis nennen, es ist ja nur eine statistische Beziehung. Genau. Das hat aber damals nicht viel interessiert. Jetzt ist Anfang des Jahres dann die nächste Version rausgekommen, DALI 2, die man mittlerweile, haben sie es eigentlich beides DALI genannt. Aber das ist auch genau dasselbe Prinzip. Die haben nur ein anderes Modell nochmal dran gesetzt und das Ganze ein bisschen verfeinert. Aber so, das ist dann der Unterschied von einem Jahr, von da nach da. Das Ganze sieht in der Praxis so aus. Ich hatte hier mal irgendwas, Human Car Driver gebe ich ein und dann oder hier Photography of a typical human car driver. Also ich gebe eigentlich einen Text ein und er spuckt mir verschiedene Bilder aus. Je nachdem, wie wir gleich von der Zeit sind, können wir das, wahrscheinlich wird es knapp, aber können wir hier auch nochmal eine Live-Demo machen. Jetzt war zum Beispiel eine Frage, wie viel menschliche Kreativität steckt in solch einer Texteingabe, sodass mit Fug und Recht behauptet werden darf, das Bild habe ich kreiert. Und das ist wirklich eigentlich ein interessantes Ding. In einem Beispiel, was ich jetzt hier habe, da habe ich ja einfach ziemlich simpel Human Car Driver eingegeben. Sowas gibt es natürlich auch viel und das ist halt oft die Vorstellung, dass da nur sowas eingegeben wird wie Beautiful Post-Apocalyptic Woman hier. Sorry, dass es jetzt Englisch ist, aber meistens sehen die Leute von den Prompts, die Prompts von den Leuten, also Prompts nennt man diese Textbausteine, dann doch auch eher so aus, dass sie ein bisschen komplexer sind, dass dann sogenanntes Weighting gemacht wird, dass geguckt wird, hier Full Body will ich verstärken, dann will ich hier, habe ich negative Prompts, also manche Sachen will ich wieder abschwächen. Dieses CFG-Scale ist so quasi ungefähr sowas, um an die grüne Flasche zu kommen. Das ist, wie sehr darf die AI übertreiben? So ein Durchschnittswert ist wahrscheinlich so 12. Also der hat jetzt hier eine sehr, wie sagt man, sehr konservative Einstellung gewählt. Aber das ist halt auch, das sind so Sachen, mit denen man rumspielen muss. Das Abgefahrene ist, mit diesem Seed, den sieht man immer wieder in diesen Prompts. Mit dieser Nummer kann ich exakt im Latent Space exakt dasselbe Bild finden, was diese Person jetzt hier erstellt hat. Wenn ich diese Seed-Nummer habe und den Text dann und am besten noch weiß, welche AI er benutzt hat, hier mit diesem Model Hash, dann kann ich exakt das Bild finden. Habe ich es richtig verstanden, dass die Bildgeneratoren die Bildunterschriften der jeweils benutzten Bilder als Referenz nutzen? Das ist so halbrichtig. Was jetzt OpenAI gemacht hat, die haben einen Clip entwickelt. Ich versuche das jetzt mal ein bisschen abzukürzen, aber im Endeffekt haben die einfach einen Generator wieder genommen, neuronales Netz, und haben das Text und Bild miteinander verknüpft. Und dabei haben sie dann einfach, werfen sie quasi Wörter, nachdem sie einmal ein Ding trainiert haben an ein paar Millionen Bildern oder ein paar tausend Bildern. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel im ersten Set waren. Ich meine, ich habe gerade irgendwas mit 40 Millionen im Kopf. Aber danach können die dann, nachdem sie 40 Millionen Bilder, die richtigen Text haben, trainiert haben, können sie quasi random Wörter werfen, um die AI quasi selber Beschreibungen von Bildern finden zu lassen. Und das ist eigentlich so aktuell der Prozess, dass die Bildunterschriften auch eine AI schreibt. Und das ist dieses Clip-Modell. Und das ist halt die Textseite, aber auf der anderen Seite brauchen wir natürlich auch wieder einen Bildgenerator. Und wir hatten ja gerade gesehen, sowas hier, was wünschenswert wäre, dass ich ein Rauschen habe und habe einen Generator oder einen Fälscher und der macht mir eine Bierflasche. Das hat ja nicht so funktioniert. Das war nicht so doll, was sie jetzt bei den aktuellen, bei diesen Diffusionsmodellen gesagt haben. Wir schaffen zwar nicht hier von diesem Rauschen zu einer Bierflasche zu kommen, aber wir schaffen es von so ein bisschen Rauschen mit einer Bierflasche zu einer sauberen Bierflasche zu kommen. Und den Prozess, den mache ich einfach in 50 Schritten und komme dann, jeder Fälscher quasi muss nur einen kleinen Schritt machen. Der eine muss von da nach da, der nächste von da nach da. Und so kann ich in mehreren Schritten einfach aus einem Rauschen heraus, macht jeder nur seinen Job und dann funktioniert das. Und dazwischen haben die dann noch diesen Textbaustein gemacht. Also eigentlich auch wieder zwei Gehirne, zwei neuronale Netze, die zusammenarbeiten und das erstellen. So ein bisschen verkürzt der Prozess. Und hier sieht man so ein bisschen, was passiert. Das ist so ein bisschen, kann man es vergleichen mit hier mit Augenblinzeln, während man malt oder während man was macht, dass er manchmal dann in diesem Prozess sich auch nochmal umentscheidet, weil dann immer wieder Rauschen dazugeworfen wird und er auf einmal denkt so, ah nee, hier und auch oft am Ende schlechtere Entscheidungen trifft, wie er vielleicht vorher hatte. Aber so sieht dieser Prozess aus, wie er so Stück für Stück aus so einem unkonkreten, was Konkretes, hier so einen konkreten Charakter sich entwickelt. Genau, das wäre so grob der Prozess. Wie aufwendig wird es sein, das an die menschliche umfassende Erfahrung heranreicht? Konkret den Bildergebnissen nach zu urteilen, verstehen KIs zum Beispiel nicht, wie die menschliche Anatomie aufgebaut ist. Das hängt auch damit zusammen, dass das war vorhin schon bei den Sachen, die ich gezeigt habe, bei dem Trainingsmaterial von mir, dass die AI können nur quadratische Bilder gerade. Also das, was sie lernen, sind immer Quadrate. Und wenn man jetzt hier so sieht, was sie in dieses Textmodell gefüttert haben, hier sieht man zum Beispiel ein Känguru, das hinten abgeschnitten ist und das keinen Kopf hat. Die AI lernt in dem Fall, es ist okay, dass ein Känguru auch mal keinen Kopf hat. Und am Ende gibt's halt, dass viele Leute die AI quasi zwingen dazu, andere Formate zu machen und dann passieren so anatomische Glitches. Also ich glaube, diese Anatomie-Sachen, das wird wahrscheinlich sehr bald gelöst sein.
Tobi, dazu ganz kurz eine Frage, ja, die gerade war. Bei dem Training muss man die Metadaten zusätzlich bezeichnen oder erkennt die KI das? Kurz, erkennt die KI ein Objekt?
Ja doch, dafür ist das Clip-Modell da. Das ist eigentlich nur dafür da, zu gucken, was ist in dem Bild drin. Ja, genau. Manche Generatoren schließen bestimmte Prompts bereits aus. Ist das ein realistischer Weg, um Urheber zu schützen? Da muss man sagen, dass zuerst gab es DALI und die haben da noch großen Wert drauf gelegt. Die haben zum Beispiel, es ist wirklich schwer, damit Leute zu, sag ich mal, zu imitieren, die aktuell leben oder die seit weniger als 70 Jahren tot sind, also die unter dieses Copyright fallen. Da hat DALI noch, oder OpenAI mit DALI noch großen Wert drauf gelegt. Das hier lasse ich jetzt mal weg. Das war ein so ein Musikvideo, was ich damit mal erstellt habe. Aber genau, DALI hat da großen Wert drauf gelegt, aber mittlerweile sind andere Player aufgetaucht. Und da würde ich jetzt als nächstes erzählen, oder gibt es gerade noch Zwischenfragen?
Ich hätte nur noch mal eine Verständnisfrage an dem Punkt. Ja. Du hattest gerade das Clip-Modell erläutert. Das hört sich für mich so an, als wäre eine KI, also je größer der Datensatz, der eine KI angelernt hat, desto leichter fällt es ihr, selbstständig weiterzulernen damit. Oder desto erfolgreicher dürfte dieser Lernvorgang sein.
Ja,
das also das... In Verbindung mit der Anatomie stelle ich mir vor, es müsste doch theoretisch ein leichtes sein, einer KI eine bestimmte, also jetzt eine menschliche Anatomie zum Beispiel gezielt beizubringen, indem man mal davon ablässt, Zufallsbilder einzufüttern, sondern sich tatsächlich mal widmet und um der KI zu erklären, wie in der Anatomie funktioniert, Skelettbau, Muskulatur und Ähnliches.
Genau.
Das ist doch eigentlich keine große Hürde sein, stelle ich mir jetzt aktuell vor.
Genau, wenn man das spezialisiert machen würde und wirklich nur auf KI, nur auf Anatomie trainiert, sollte das wirklich kein Problem sein. Also da gibt's auch, muss man sagen, um Bilder zu generieren, erstmal OpenAI hat diesen Ansatz, dass die sagen, möglichst Masse. Also die wollen möglichst viel. Die haben auch an Text, um ihre Textsachen zu trainieren, haben die eigentlich das gesamte Internet drin. Also da ist eigentlich alles drin, jedes Buch, da sind die ganzen, bei Wikipedia nicht nur die Wikipedia-Artikel, sondern auch die Kommentare von den Leuten im Hintergrund. Da ist so viel Text drin, dass es einfach, desto mehr Masse du hast, haben die halt gemerkt, desto mehr können die AIs auf einmal. Also dann kommen auf einmal neue Fähigkeiten, sage ich mal so, dazu, die vorher nicht da waren, die nur über die Masse an Trainingsdaten dann auf einmal auftauchen. Und da gibt's natürlich auch, wenn man jetzt so mit der Anatomie, da weiß ich jetzt nicht im Konkreten, aber Leute wie Meta oder Facebook, die haben mittlerweile eigene Abteilungen, die nur dafür da sind, massenhaft Bilder zu generieren, die nur dafür da sind, AIs zu trainieren. Also das, die einfach wahrscheinlich versuchen, hunderte oder tausende Bilder am Tag zu erstellen. Jetzt war so bei OpenAI, die haben, oder waren noch andere Zwischenfragen? Sorry, jetzt habe ich...
Wir haben im Chat eine Frage, ich weiß mal nicht, ob wir nachher zu dem Thema nochmal kommen. Ja. Es geht eher um die Anwendung von den aktuellen Modellen, wenn man den gleichen Text mehrfach eingibt. Spielt er dieselben Ergebnisse aus oder gibt es zwangsläufig unterschiedliche Ergebnisse?
Das ist das mit diesem Seed. Dieser Seed, den ich vorhin da bei diesem Prompt erwähnt habe, ist quasi, am Anfang hat man Rauschen. Und wenn ich denselben Text eingebe, normalerweise hat er zufälliges Rauschen am Anfang. Und es wird immer was anderes sein. Also da gibt es Milliarden Möglichkeiten oder weiß nicht wie viele, eigentlich unendlich Möglichkeiten, wie dieses Rauschbild am Anfang aussehen kann. Wenn ich aber diesen Seed eingebe, dann deute ich ihn quasi auf ein exaktes Rauschen und sage ihm, ich will mit diesem Rauschen genau anfangen. Und wenn ich das mache, dann, das geht bei DALI zum Beispiel nicht, die haben gar nicht diese Input-Funktion, um das Rauschen festzulegen. Also bei DALI wird jedes Mal, wenn ich einen Text eingebe, ein neues Bild entstehen.
Und Markus Ruchter fragt im Chat, ob diese Modelle aktuell auf Zeichenprozesse trainiert werden können, beziehungsweise ob sie diese nachahmen. Also zum Beispiel, wie schreibt er, von groben Formen zu feineren Formen, also dass man schrittweise arbeitet. Oder ist es derzeit in den Modellen noch nicht berücksichtigt?
Da komme ich sogar noch drauf.
Ah, prima.
Ja, genau. Na cool, aber genau, jetzt OpenAI hatte halt, wie gesagt, das war Anfang letzten Jahres schon, die haben halt den Generator und also den Fälscher und Clip entwickelt und die haben gesagt, also OpenAI wurde von Elon Musk gegründet und Sam Altman. Elon Musk ist zwischendurch ausgestiegen, aber die grundsätzliche Idee war, AI ist ziemlich gefährlich, also wollen wir es möglichst allen Leuten zugänglich machen, dass nicht sowas passiert, glaube ich. So war der Gedanke, dass nicht passiert, dass es nur irgendwelche Reichen haben, sondern dass es wirklich jeder Mensch für sich nutzen kann. Elon Musk ist dann irgendwann ausgestiegen aus der Sache und dieser Open-Gedanke hat sich dann doch bei diesen Textmodellen auch so ein bisschen im Sande verlaufen, weil die festgestellt haben, oh, das macht einem ziemlich Angst, dass die Menschen nicht mehr unterscheiden können, was ist ein menschlich geschriebener Text und was ist ein Text, der von der AI kommt. Also müssen wir das ein bisschen kontrollierter angehen. Und die haben dann gesagt, dass mit diesen Bildern ist auch gerade ein bisschen zu gefährlich, dass da Fake News erstellt werden können und so. Also den Generator behalten wir für uns, aber ihr könnt hier dieses Clip-Modell haben, was quasi die Beziehung zwischen Wort und Bild macht. Und das hat schon diese Entwicklung quasi losgetreten, dass verschiedene Anbieter kamen. Also es gibt ja echt wirklich viele, aber ich würde mich da jetzt auf diese drei beschränken, einmal DALL-E, Midjourney und Stable Diffusion. Midjourney ist so ein bisschen malerischer, um es nur mal kurz angerissen zu haben. Die haben scheinbar auch auf viel mehr Künstler trainiert. Im Vergleich zu DALL-E, die wie er jetzt auch rauskam, mit Shutterstock unter einer Decke stecken. Auf jeden Fall, wer jetzt so anfangen, warte mal, wann kam die, Juni oder Juli auf einmal auf den Plan trat, ist Stable Diffusion. Stability AI, gegründet von Imad Mustaq, das ist er hier, ehemaliger Hedgefondsmanager, der gesagt hat, er will quasi sowas wie möglichst schnell diesen so einen gesellschaftlichen Umbruch haben, um halt neue Geschäftsmodelle im Milliardenbereich sich zu eröffnen. Oder für sich und andere zu eröffnen. Und er hat wieder diesen ursprünglichen Open-Source-Gedanken wieder reingebracht und hat dann ziemlich überstürzt, wie ich fand, seine AI offen rausgehauen. Aber was man denen zugutehalten muss, ist, dass das wirklich alles offen ist, weil hier ist bekannt, woher das Quellmaterial der generisch erstellten KI-Bilder stammt. Ist das Google-Bilder, eine geheime Datenbank? Und umgeht man damit das Urheberrecht, wenn man diese generierten Bilder als Referenz oder Bildhintergrund kommerziell verwendet? Also erstmal, woher das Bildmaterial kommt. Bei DALL-E und so ist es eigentlich nicht bekannt, bei DALL-E und Midjourney. Bei Stable Diffusion weiß man es. Es gibt Lion, das ist ein deutsches Unternehmen. Die sammeln quasi Bilder. Die haben diese 5B, diese Sammlung an 5,8 Milliarden Bildern, die schon auch mit Clip bearbeitet sind. Das heißt, die haben halt diese Captions mit drin und die können direkt verwendet werden. Genau, die sammeln halt die Bilder hier in Deutschland. Das ist nach deutschem Recht, weil die sammeln quasi nur Links. Und trainiert wird das Ganze dann von Stable Diffusion in England, die dann wieder was anderes haben für eine andere Rechtslage, um diese Modelle trainieren zu dürfen. Was so ein bisschen auffällig ist, finde ich, bei den Laien-Modellen, dass irgendwer scheint da, ist vielleicht nur eine Vermutung, aber eine Entscheidung getroffen zu haben, wir fokussieren uns auf aktuelle Künstler, weil es ist zumindest, sind die Zahlen sehr komisch, dass es ziemlich genau 50% der Artists, die vorhanden sind, sind aktuell lebend. Und 25% sind seit weniger als 70 Jahren tot. Also das ist schon irgendwie, ich habe die Leute angeschrieben und die haben gesagt, das ist ein statistischer Zufall, aber ich irgendwie kommt mir das zu glatt vor, diese Zahlen. Also das ist Lion und man kann überprüfen, ob die Illustration eingespeist ist, und zwar auf der Seite haveibeentrained.com. Da kann ich quasi oben Text eingeben. Ich habe da jetzt meinen Namen mit eingegeben. Ich habe auch Sachen von mir gefunden, auch mit Wasserzeichen und von der Seite von meiner Agentin genommen, wo eigentlich sogar im Disclaimer steht, man darf es nicht nehmen. Aber scheinbar ethisch ist das ziemlich fragwürdig. Aber Rechtlich scheint das so zu gehen. Wenn ihr selber da eure Sachen sucht, als Tipp, dadurch, dass Clip halt die Beschreibung von euren Bildern gemacht hat, so Buchcover oder so findet man ganz gut, weil er eventuell den Text halt gelesen hat und direkt übertragen hat. Aber Clip wird wahrscheinlich euch vom Namen nicht kennen. Ich glaube, da, ich habe nur Leute gefunden, die sowas wie 300 oder 500.000 Follower hatten. Die kennt dann Clip auch, aber da muss man schon eine gewisse Größe sein, dass man seinen eigenen Namen da nur eingibt. Am besten ist eine Beschreibung vom eigenen Bild eingeben und ein bisschen länger scrollen, dann kann es schon gut sein, dass man sich wiederfindet. Genau, Lizenzausschüttung. Ich muss jetzt so ein bisschen, ich merke, wir sind jetzt gleich schon bei 6 Uhr, dass ich ein bisschen Gas gebe. Also es sind einige Sachen fragwürdig an dem Datenset. Zum Beispiel hat da jemand seine medizinischen Unterlagen gefunden. Dann gibt es auch irgendwie im amerikanischen Kongress gibt es verschiedene Sachen. Also dieser Slide soll eigentlich nur zeigen, dass es da einige Kontroversen gibt, die da diskutiert werden. Dass zum Beispiel mit Stable Diffusion halt nicht so schöne Sachen erstellt werden können, von Kinderpornografie bis Missbrauchsbilder und verschiedene Sachen, und dass Midjourney, die auf Stable Diffusion umgeschaltet haben, dann auch eine bestimmte Zeit halt das Modell offline nehmen mussten, weil die nicht mehr hinterherkamen, diese Bilder rauszusortieren. Also Stable Diffusion, die gehen da so ein bisschen chaotisch ran, dass dann zwischendurch auch mal jemand hier so mitteilt, ich bin jetzt der neue Head of Strategy. Nachdem dann irgendwie ein so ein Skandal rauskam. Aber die schlittern so irgendwie so ein bisschen von einem Skandal in den anderen. Im Netz ist die Situation so, die Diskussion so ein bisschen aufgeheizt. Da gibt es irgendwie einige Leute, die, wo es fast so wirkt, als wenn die das absichtlich aufheizen. Hier zum Beispiel, als Kim Yang-ji gestorben ist, hat jemand, ich glaube, 1-2 Tage später, als er noch nicht beerdigt war, eine KI auf ihn spezialisiert, und man konnte dann quasi Kim Yang-ji nachmachen. Dann gibt's Leute, die sich als Greg Rutkowski ausgeben. Greg Rutkowski ist so einer der Hauptleute, der immer wieder in Prompts auftaucht und der dann auch in Interviews sagt, er findet seine eigenen Sachen schlechter im Netz, weil überall alles mit AI zugeschwemmt wird. Und ein paar Leute aus der Szene machen sich halt drüber lustig und nennen sich halt extra so und verlangen von ihm, dass er sich umbenennt. Und dann gab es zum Beispiel noch einen Fall, dass eine Illustratorin halt einen Livestream gemacht hat, wie sie zeichnet. Jemand hat die AI das Bild vervollständigen lassen, bevor sie fertig war, und hat dann am Ende gesagt, ich habe das Bild aber vorher gepostet in fertig, deswegen musst du mir eigentlich mal einen Credit geben. Und auf der anderen Seite gibt es auch hier auf der rechten Seite Leute aus dem, die sich AI-Artists den Tod wünschen. Genau. Man muss sagen, dass ganz viele Sachen, die da losgetreten werden, irgendwie aus diesem NFT-Bereich kommen. Ich habe da nur mal grob mir die Zahlen angeguckt. 70% der Leute, die da so Welle machen, sage ich mal, die haben irgendwie einen NFT-Background. Die Frage ist, ob das ein aktueller Hype ist. Also Imad Mustaq, der Gründer von Stable Diffusion, der geht davon aus, dass die Nutzerzahlen auf 1 Milliarde hochgehen, und hofft eher auf 7 Milliarden. Keine Ahnung, die aktuellen Zahlen sehen eher so aus, dass es hier, ihr könnt das sehen, ne? Oder es ist hier, dass die Zahlen gerade wieder so ein bisschen nach unten gehen. Wenn man es vergleicht mit Nutzung von hier Photoshop und Blender, ne? Also hier oben ist die Photoshop-Linie, hier ist die Blender-Linie, dann sind diese drei AIs im Vergleich noch ziemlich weit unten, und es wirkt zumindest gerade so, als würde es nicht durch die Decke gehen. Wird da eine Übersättigung folgen? Also das gibt's auch immer mal wieder bei Twitter, dass man sieht, dass Leute schon sagen, ja, sie haben irgendwie kein Interesse mehr. Das ist natürlich auch echt schnell, wenn du Bilder im Sekundentakt raushauen kannst, dann hast du auch irgendwie nicht mehr so diese Beziehung dazu, die dann sagen, so, ich steige aus, das ist irgendwie, war eine coole Zeit, aber ich habe jetzt kein Interesse mehr. Aber andererseits auch, hier Imad Mustaq, der Gründer von Stability, der zugibt, dass er mehrere Accounts hat, von denen er AI-Art postet. Aber es gibt auch so Wellen, so Sachen wie hier, dass hier die Bacon Wave, dass AI-Leute irgendwie Sachen posten, die nur aus Bacon sind. Ganz interessant ist hier, dass Party, das ist von Google, die haben auch zwei Sachen quasi in der Hinterhand, die sie nicht veröffentlichen, die sie aus ethischen Gründen zurückhalten. Aber ich glaube, bei sowas testen die einfach mal an. Wie reagieren die Leute? Kommt da ein Shitstorm oder wird das gut angenommen? Und wenn es gut angenommen wird auf Dauer, dann werden die das auch veröffentlichen. Und die haben wirklich die stärkste KI aktuell. Weil die natürlich auch ganz anderen Zugang zu Bildern haben. Dann gibt's hier, dass Getty Images sagt, sie verbieten das. Dann sagt Shutterstock vorgestern, haben bekannt gegeben, dass sie mit OpenAI kollaborieren und dass man AI-Bilder generieren kann. Oder ich weiß noch nicht genau, wie dieses Modell aussehen kann. Ich habe es nur mal grob ausgerechnet, von wegen, ob man den eigenen Stil verkaufen kann. Dass man, wenn man 3500 Mal im Set drin ist und man geht davon aus, 1,7 Millionen Bilder werden am Tag erstellt mit diesen AIs, wahrscheinlich ein paar Millionen mehr, weil man nicht die Zahlen für alle hat, dann wird man 7,60 Euro im Jahr kriegen. Das funktioniert wahrscheinlich so noch nicht. Aber genau, man muss sagen, dass unter dieser Decke, dass man sagt, jetzt gerade wirkt so, als wenn es wieder abflacht, aber andererseits wird es halt in immer mehr Programme eingebaut. Es gibt für Krita, für Photoshop oder für Blender gibt es Plugins, um das direkt im Programm nutzen zu können. Was wird KI irgendwann können und was nicht? Ist halt echt schwierige Frage. Es gibt halt erste Animationssachen, die ich finde, kann man nicht wirklich Animation nennen. Das ist halt hier so ein bisschen Zoom-Geschichten, das gibt's ganz oft. Aber da kam auch vor ein paar Wochen hier Meta bzw. Facebook mit einem ersten Ding, wo man hier auch animierten Content sieht. Aber das ist noch nicht veröffentlicht. Die haben, glaube ich, eine Warteliste veröffentlicht, wo man sich eintragen kann. Google kam dann irgendwie ein paar Tage später auch, hat auch nachgezogen. Die Vermutungen sind da von den Leuten, besonders von Imad Mustaq, dass wir in 3-4 Jahren per Prompt einen Spielfilm uns generieren lassen können. Also vom Skript, Musik, Schauspielerstimmen, Bilder, alles. Ich gebe nur ein, ich will Herr der Ringe mit Chinesen sehen, dann kann ich auch Play drücken. Wobei das natürlich copyright-technisch auch wieder so ein Thema ist. Generell noch einmal dieses Thema mit der AI, das findet gerade nämlich in allen Branchen statt, so ungefähr. Also es gibt halt Sachen, die hier Skripte schreiben, die in der Programmierung auch, da ist auch so ein Aufschrei gewesen, dass gesagt wird, wie können wir unseren Code schützen, weil die AIs natürlich auch Code sammeln und es auch Text-to-Code gibt. Also ich gebe nur ein, ich will ein Programm, das mir das und das macht. Dann, und am Ende kriege ich einen Code und kann den ausführen und bin auf einmal Programmierer, obwohl ich vorher nie programmiert habe. Also dann gibt es das für Stimmerkennung. Also es gibt es einfach in jedem Bereich. Und hier nur mal eine Kurve, um zu zeigen, wie die Veröffentlichungen im AI-Bereich sind. Also es sind aktuell so viele, es kommen, glaube ich, es war das 50 Paper am Tag raus oder so. 50 Entdeckungen und da kann aktuell eigentlich, wird halt auch viel drüber diskutiert, wie kann man da überhaupt noch mithalten, weil keiner mehr diese Masse an Entdeckungen überhaupt strukturieren kann. Wie sind die Zukunftsaussichten für Illustratoren? Wird es in 10, 20 Jahren noch herkömmliche analoge Illustration geben? Das ist natürlich bei so einer Kurve schwer abzusehen. Aber selbst der OpenAI-Chef sagt, so ein Trend in der Wissenschaft ist eigentlich immer ein schlechtes Zeichen, dass es eher abflachen wird. Aber man weiß es nicht, wie sich das in 10, 20 Jahren entwickelt. Aber die kurzfristige Prognose ist, dass hier im Designbereich und so, dass schon auch Leute, Verluste an Leuten, ich weiß nicht, wie viel man geben kann auf diese Zahlen, aber dass die Produktion sich vervierfacht, dass man das vierfache Pensum schafft quasi. Und dass auch Leute ersetzt werden. Aber dass man muss auch sagen, dass komischerweise die Entwicklung jetzt genau umgekehrt ist, dass die kreativen Berufe, wo man erst gesagt hat, die sind die sichersten, dass die jetzt in Gänsefüßen als erstes fallen und dass die handwerklichen Berufe, von wegen wird analoge Illustration überhaupt noch gefragt sein, die werden als letztes fallen. Weil gerade sowas Spezialisiertes wie, wer baut einen Roboter, der aquarelliert oder so. Gerade die analogen Sachen sind zumindest aktuell, sind da ein paar Vermutungen, das am sichersten. Kann ein Wesen, das nicht atmet, nicht sterblich ist, Kunst machen? Da gibt es einmal dieses Beispiel, was öfter fällt. Das ist hier dieses Foto, was David Slater, der Fotograf, sagt, er hat es gemacht, aber in Wirklichkeit hat er quasi seinen Fotoapparat liegen lassen und dieser Affe hat den Fotoapparat genommen und hat ein Selfie gemacht. Und die Gerichte haben ihm nicht zuerkannt, dass David Slater das Bild gemacht hat. Also er konnte kein Copyright dafür bekommen, weil das Bild halt ein Affe gemacht hat und kein Mensch. Und so sieht's halt auch in vielen Sachen bei der KI aktuell aus. Das hier war blöderweise in der Mail, die habe ich nicht genau aufgepasst. Das muss man natürlich, ist für so ein Newsletter ja eigentlich egal, aber ich würde jetzt, wenn ich ein Bild mit KI generiere, zumindest wenn ich da nur den Text eingebe und das nicht nochmal wirklich weiter durchdenke, ist es vielleicht schwierig, dass ich das Copyright habe. Also so sieht's aktuell zumindest rechtlich nicht aus. Obwohl es auch die Fälle gibt, wo Leute vor Gericht durchgekriegt haben, dass sie AI-Bilder Copyright anerkannt gekriegt haben. Aber es gab auch die Fälle, dass dann die Gerichte gesagt haben, hier, du kannst ein Copyright für den Prompt bekommen, also für den Text, den du geschrieben hast. Aber das Bild wurde ja nicht von einem Menschen kreiert, also gibt es kein Copyright für dieses Bild. Wie wird sie aktuell schon eingesetzt und was kann sie schon? Das ist so, ich habe jetzt hier eine andere Hintergrundfrage, das ist auch eigentlich eine Frage, die man insgesamt hier mal an die Leute, was ihr so auch gehört habt, wo es schon eingesetzt wird. Ich zeige gleich nochmal, wo ich es so einsetze. Hier vom Bürokollegen habe ich gerade erfahren, der hat es jetzt auch schon für zwei Projekte hier von Typoholics, mit denen ich im Büro sitze, eingesetzt. Es wird mehr und mehr, dass es kommt. Jetzt sind Zwischenfragen, aber ich glaube, ich würde sagen, ich ziehe an der Stelle kurz schnell durch. Oder? Was würdet ihr sagen?
Sehr gerne. Lass uns am Anschluss dann noch schauen, wie viel Zeit wir übrig haben, weil es gibt sicherlich noch eine Menge Fragen. Im Chat gibt es auch ein paar, aber mach du mal weiter und dann schauen wir, wie viel Zeit wir heute haben.
Ich schaffe vielleicht mal mit.
Das nächste, das war jetzt so das größtenteils, was ich behandelt habe, war Text-to-Image. Also, dass ich quasi einen Text eingebe, um in diesem Latent Space genau einen Punkt zu finden, zu dem ich navigieren will. Das andere, was es gibt, ist Image-to-Image. Das Prinzip ist eigentlich ziemlich simpel, dass ich, das hier ist ein Bild von Ruslan jetzt, eine Illustration von ihm, mit der ich das mal ausgetestet habe. Ich nehme halt, statt mit einem Rauschen zu starten, starte ich quasi mit einer Illustration. Und sage ihm dann, finde da mal das drin, was ich in dem Text sage. Und dann passiert hier Folgendes. Ich weiß jetzt leider blöderweise nicht mehr genau den Prompt, aber hier war es, glaube ich, sowas wie ein Ölpainting. Hier war es Acryl oder ich bin nicht sicher. Und hier rechts war es 3D. Also ich kann dann quasi genau über einen Schieberegler festlegen, wie sehr will ich von der Originalillustration haben und wie sehr will ich in den Prompt gehen, den ich ihm gebe. Und das ist schon, da sind halt auch wirklich die Grenzen beim Copyright extrem verschwommen. Genau, das, so kann ich mir ziemlich schnell Varianten geben lassen. Da gibt's auch zig Beispiele im Netz, wo die Leute mit ganz simplen Zeichnungen sich komplexere Bilder haben erstellen lassen. Kann ich meine eigene Arbeit optimieren oder rationalisiere ich mich weg? Wie kann ich mir eine Produktion mit Hilfe von KI vorstellen? Wie ist der Workflow? Also zu dem rationalisiere ich mich weg, das ist vielleicht auch noch ein wichtiges Ding, die KIs zu trainieren. Das ist halt das Hauptaufwendige, ne? Also wo ich gesagt habe, ich brauche dann 2 Monate, bis ich am Ende diesen Generator habe. Bei Stable Diffusion und so das Modell zu trainieren, das kostet ungefähr 1 Million oder 700.000 oder sowas. Das wird dann einmal, wird da so viel Geld investiert und dann hat man das. Und das ist aber nicht so, dass die AI konstant lernt, während ich sie nutze. Das ist einmal so ein Lernprozess. Das ist Image to Image. Ich habe das erste Mal für ein Projekt hier eingesetzt. Das war für einen Impfstoffhersteller aus den USA. Die wollten irgendwie so ein Virus haben. Und da habe ich so ein bisschen, wollte ich ein bisschen mehr in diesen Look, in diesen Mikroskopie-Look reinkommen und habe dann, das war vor einem Jahr ungefähr, da waren diese AIs, die jetzt draußen sind, noch gar nicht raus, habe da ein bisschen rumexperimentiert. Stable Diffusion habe ich hierfür zum Texturen generieren, dass ich zum Beispiel dann sage, ich painte mir in Photoshop nur grob eine Textur und lasse ihn hier quasi Details ausarbeiten. Ich habe nur am Anfang nur graue Flächen für Berge und er macht mir dann da die Details rein. Dann muss ich wahrscheinlich nochmal drüber arbeiten, weil hier so perspektivisch und Licht alles durcheinander ist, aber es ist schon mal ein schneller Startpunkt, gerade wenn ich digital arbeite. Das hier ist bei, also es sind jetzt ein paar Beispiele, wie ich es so verwende im Arbeitsalltag. Das ist ein Projekt für Miniatur Wunderland, wird das eine Dokumentation und da waren von den beiden Machern, das sind 2 Zwillinge, nur echt so ein paar wenige Bilder da. Ich habe dann versucht, die grob durchzutracen und ein 3D-Modell gebaut. Da war der Kunde schon zufrieden. Ich habe da aber gedacht, das sieht irgendwie, sieht noch nicht aus. Und habe mir dann von der AI nochmal auf die schnelle Varianten geben lassen von den Gesichtern. Also ich habe halt das Bild einfach als Bild reingefügt. Also es hat nichts mit 3D zu tun, einfach nur das Bild, was ich jetzt habe, und ihm dann gesagt, mach mal da einen Jungen draus. Und weil das halt so Modellfiguren werden sollen, habe ich dann hinterher in Photoshop nochmal die Augen wieder rausgenommen. Aber so auf die Art und Weise kann ich super schnell halt Varianten kreieren, wo dann der Kunde sagen kann, in welche Richtung soll es denn gehen, und das und auch Sachen, die mir auch neue Erkenntnisse geben. Wie ist der in dem Ideenentwicklungsprozess? Ab welchem Punkt wird von Papier auf digital gewechselt? Genau. Das überspringe ich mal eben kurz, aber um mal ganz grob zu zeigen, es gibt auch diese Prozesse, wo dann einfach dieses zu ausgearbeitete einfach echt nichts ist. Also hier ging es darum, anatomisch korrektes Herz in so einer Art coolen, simplen Optik darzustellen. Das war der absolute Schwachsinn, was die AI da generiert hat. Also diesen Look bekommt sie gar nicht hin und ein anatomisches korrektes Herz auch überhaupt nicht. Also ich muss sagen, in so 60% der Fällen kann man gar nichts mit den AI-Resultaten anfangen. Aber oft ist es eine ganz gute Ergänzung, wenn ich denke, ich habe vorher immer mit Skizze und Moodboard gearbeitet, jetzt kann ich Skizze, Moodboard und AI nehmen. Jetzt habe ich so ein drittes Feld, in dem ich mich bewegen kann. Das hier hat es zum Beispiel ganz gut geklappt. Da ging es darum, irgendwie so einen Drachen zu entwickeln, der so aus Holz aussieht. Da war es ein ganz guter Startpunkt, oder so Tiere, die aus Holz sind ein ganz guter Startpunkt, um einfach mal auf die Schnelle in so eine Richtung zu gucken, in welche Richtung der Kunde gehen will. Das sind jetzt hier so ein paar, auch aus dem Prozess, wo ich dann einfach ganz grob mir was skizziert habe, habe mir Varianten geben lassen, habe dann, das war in Emden bei so einem Festival, habe dann angefangen, grob auf die Wand das Graffiti zu sprühen, habe, während ich an der Wand stand, die AI nochmal nach Vorschlägen gefragt, um dann mehr Details mir geben zu lassen. Also das so kann so ein Prozess dann aussehen, dass ich mir auch quasi, wie bei so einem Assistenten, den man fragt, was würdest du jetzt hier vorschlagen? Ist halt viel Schwachsinn bei, aber manche Sachen können dann so ein Anstoß sein. Oder hier haben wir ursprünglich die Ideen aus der AI generieren lassen, dann das Ganze vor Ort umgesetzt und am Ende für die Ausstellung auch wieder AI-Generation drüber gepackt. Also da probiere ich gerade so ein bisschen rum, wie man diesen Prozess irgendwie alles vermischen kann. Kann ich eine Maschine mit meinem Stil füttern, den dann kein anderer benutzen kann? Kein anderer benutzen ist wirklich schwierig, weil dieses Gehirn ist eine Blackbox und selbst wenn man da jetzt drin ist, man kann da nicht so ohne weiteres rausgezogen werden wieder. Aber es gibt das sogenannte Feintuning, was ich ja schon gezeigt hatte mit diesen Knetfiguren, wo man dann gar nicht so viel machen muss. Bei Stable Diffusion ist das sogenannte Textual Inversion. Also ich nehme halt ein paar Bilder, das müssen gar nicht so viele sein. Und ich habe jetzt hier als Beispiel von Martin Steinfort, von einem Kollegen, der da ein bisschen rumprobiert hat und der hatte da ganz gute Ergebnisse. Da habe ich gestern noch gefragt, kannst du ihn mal schicken? Der hat einfach Selbstporträts genommen. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viele. Aber hat die AI quasi feingetuned auf seine Gesichter und kann jetzt quasi auf die Schnelle halt sich haufenweise Selbstporträts generieren lassen. Er hat mir gestern einen Ordner geschickt mit irgendwie, ich weiß gar nicht, 1600 Bildern oder so. Also diese ganzen Sachen sind dann auch schon immer eine Auswahl von den Besten. Da ist natürlich auch viel Schwachsinn bei. Das ist natürlich auch beim Ausprobieren immer, obwohl, da komme ich gleich zu. Momentan habe ich den Eindruck, dass Bildgeneratoren besonders gut bei Flächen und Gemälden sind. Eine klare Linie für eine präzise Vorzeichnung einer anatomischen oder karikativen Zeichnung können sie aber in meinen Augen nicht ersetzen. Wie weit sind wir da? Das war ja ungefähr die Frage, die auch gerade war mit der Zeichnung. Und ich hatte nämlich auch mal so Zeichnungen, die ich mal gemacht hatte, reingeladen. Und da sieht man, habe versucht zu feintunen. Und was wir da auf der rechten Seite sehen, ist halt irgendwie ziemlich weit entfernt von dem, was ich eigentlich links reingefüttert habe und was ich eigentlich haben wollte. Also zum Thema Zeichnen sind die da überhaupt noch nicht gut, finde ich. Also es ist halt eine ganz andere Herangehensweise. Irgendwie kann man den Prozess, wie die AI funktioniert, eher, denke ich mal, als malerisch bezeichnen. Beziehungsweise eher als malerisch, als zeichnerisch. Wie fängt man an? Welchen Weg muss ich gehen, um selber experimentieren zu können? Also eigentlich ist die Einstiegshürde super simpel. Ich könnte gleich nochmal eine Live-Demo machen, aber ich glaube, wir sind schon so ein bisschen über der Zeit. Eigentlich geht man nur auf eine der drei Seiten und kann dann loslegen. Macht einen Account und ich glaube, mit Journey kann man direkt was kreieren. Bei Dream Studio ist das günstigste und DALL-E ist aber so das einfachste. Also im Endeffekt ist es, um erstmal reinzukommen, wie googeln. Ich erstelle mir einen Account und dann kann ich loslegen. Welche Tools oder Plugins können jetzt schon genutzt werden, insbesondere 3D, wichtige Programmiersprachen oder APIs? Genau, die APIs hatte ich gerade. Plugins genutzt werden, hatte ich auch schon erwähnt, gibt es Photoshop, dann gibt es was für Krita oder was für Blender. Also da gibt's es gibt auch was für Cinema 4D, um dann im Tool was zu machen. Also im Endeffekt ist das hier auch, was im Blender passiert. Es ist noch kein 3D, es ist einfach Image-to-Image. Ich habe ein 3D-Modell und er macht seine Interpretation, aber man sieht ja auch, wie falsch hier das Ergebnis eigentlich ist. Also die Proportionen sind ja komplett verzerrt. Und ganz kurz im 3D-Bereich, da gibt es Entwicklungen, aber da ist noch nichts, was wirklich, also soweit ich weiß, es gibt ein, zwei Sachen, die öffentlich sind, aber die, das denke ich mal, kommt Ende des Jahres oder Anfang nächsten Jahres, dass da die ersten wirklichen 3D-Generatoren veröffentlicht werden. Ich frage mich auch, ob überhaupt 3D noch in der Form eine Rolle spielen wird, weil wenn diese Bildgeneratoren so gut sind, dass ich auch das Modell im Latent Space quasi drehen kann, dass ich in diesem Raum der Möglichkeiten das Modell so und das Licht anpassen kann, wie ich will, dann brauche ich ja eigentlich kein 3D mehr. Das ist die Frage, ob das in der Form noch eine Rolle spielen wird. Wie ist die Wirkung auf den Betrachter? Und das ist quasi die letzte Frage, gibt es da nicht das Uncanny Valley? Das ist quasi der letzte Slide hier. Ich habe nämlich immer das Gefühl, wenn ich zu lange, oder hatte irgendwann das Gefühl, wenn ich zu lange mir AI-Sachen angucke, dann drehe ich irgendwann durch und jetzt spielt er die Animation nicht. Schade. Dann sehe ich irgendwann nur noch komische Sachen und meine Wahrnehmung verzerrt sich. Deswegen gucke ich jetzt gerade, dass ich möglichst, wenn ich bei Twitter oder irgendwo was sehe, möglichst kurz nur hingucke und schnell weggucke, weil ich mal nicht will, dass ich irgendwie von solchen komischen AI-Wesen träume. Genau. Ja. Soweit. Danke fürs Zuhören.
Dankeschön.
Ja. Danke, Tobi.
Wir haben eine ganze Menge Fragen im Chat und ich bin sicher, es melden sich auch noch ein paar. Ich will mich aber ein bisschen vordrängeln, weil ich glaube, ich habe eine grundsätzliche Verständnisfrage. Ja. Die Möglichkeiten, die du uns jetzt gezeigt hast, wie zum Beispiel das Feintuning mittels eines Porträtfotos oder Ähnliches, ist das möglich mit den aktuell... Du hast diese drei Beispiele genannt mit Journey, DALL-E und Stable Diffusion. Kann ich als End-User auf deren Plattform diese Funktionen schon anwenden?
Das ist eine gute Frage. Das ist hauptsächlich Stable Diffusion. Mhm. Mit Journey geht das, glaube ich, gar nicht. Also es geht nur bei Stable Diffusion. Und jetzt bin ich aber nicht sicher, ob das... es geht über, also es gibt immer die Möglichkeit Google Colab. Das ist ein bisschen, man muss sich dann bei Google einen Account machen. Da müsste ich sonst nochmal nachgucken, weil die haben dieses Dream Studio, das, was ich auch oder was Matthias hoffentlich in den Link gepackt hat. Da bin ich aber nicht sicher, ob da dieses Feintuning geht.
Also, aber das Beispiel, womit du deinen Vortrag gestartet hattest, wo du deine Character AI trainiert hast, ja. Da hast du sozusagen gestartet mit einem leeren Gehirn. Du hast alles, was die Maschine gelernt hat, kam von dir. Richtig?
Ich habe mit den Gesichtern quasi gestartet. Die hatten mal eine AI auf Gesichter trainiert, weil es immer besser ist, mit was zu starten, was schon da ist. Mhm. Das ist natürlich auch übrigens ein schwieriges Ding, was da ethisch jetzt gerade, selbst wenn jetzt die AI-Hersteller sagen würden, sie machen jetzt was ethisch Korrektes, wäre es die Frage, ob sie wirklich vom Rauschen anfangen oder ob sie einfach das, was jetzt schon da ist, nehmen und das weiterverwenden, weil es ist natürlich auch schon krass, hier die Millionen wegzuwerfen in Gänsefüßchen und zu sagen, ich starte wieder von Rauschen.
Aber ich entnehme jetzt deine Antwort für diese fortgeschrittenen Interaktionen mit AI, wie jetzt auf ein Gesicht trainieren, auf bestimmte also eine Zielsetzung da wirklich herauszukristallisieren, braucht eine bisschen tiefere Auseinandersetzung, als mich bei Discord anzumelden und einen Prompt in, für die Journey zu schreiben.
Doch, das schon.
Soweit war ich nämlich auch schon gekommen und war dann überrascht, wie schnell ich an Grenzen komme mit den Möglichkeiten, jetzt nur beim Oberflächen rumprobieren.
Genau, aber da muss man auch sagen, also ein Ding, was ich oft feststelle, man muss da schon ein bisschen anders denken. Also ich habe sehr oft erlebt, dass Leute was eingeben und dann sagen, ah ja, nee, das ist ja nichts, nachdem vier Bilder rauskommen. Also ich habe oft so Sachen, dass ich den dann auch mal eine Stunde, also okay, dann ist es ein bisschen programmiert, aber eine Stunde laufen lasse und dann habe ich einfach ein paar hundert Bilder. Und dann habe ich die Auswahl. Also das muss man nämlich auch sehen. Die Sachen, die man sieht, da hat nicht jemand einfach einmal auf Start gedrückt und das Bild genommen, sondern der hat sich wahrscheinlich ein paar hundert Bilder generieren lassen, er oder sie, und dann das entsprechende ausgewählt, was am besten aussieht.
Mhm. Dank dir.
Ich würde gern mit einer Frage von Sarah weitermachen, die gesagt hat, einerseits, für welchen Anwendungsbereich werden die KI-generierten Bilder denn aktuell genutzt? Und sie meint das in einem ganz interessanten Kontext, weil sie sagt, dass für eine gute Illustration ja eine Anforderungsanalyse eine ganz große Rolle spielt. Also nicht jede Lösung funktioniert für jeden Kunden. Und ich denke, ein gutes Beispiel ist auch, ein trainierter Grafiker, eine trainierte Grafikerin kann aus einer Stockfotodatenbank viel besser Bilder raussuchen, als ein Kunde das selber könnte, weil wir die Bildkompetenz haben. Ja. Kannst du da was zu sagen? Inwieweit sind KIs überhaupt in der Lage, den Kontext zu verstehen, eine Anforderungsanalyse selbst zu erstellen? Oder ist das etwas, was auf absehbare Zeit immer noch der Mensch machen muss?
Ja, was heißt machen muss, ne? Ich hoffe, das macht auch ein bisschen Spaß, aber nee, ich glaube, dass wenn das das Thema fällt, dann ist eh alles vorbei, wenn der Computer auch noch anfängt, quasi so kulturelle oder so menschliche Entscheidungen zu treffen. Also das, da ist es auch ziemlich, also da habe ich zwei Experimente gemacht und einfach mal versucht, mir zufallsmäßig Sachen zusammenzustöpseln, und da dreht man dann aber wirklich durch, wenn man dann sich nur noch Schrott angucken muss die ganze Zeit. Solche Entscheidungen kann einfach keine Maschine treffen. Aber eigentlich ist es vielleicht auch mal ganz interessant, ob andere schon andere Erfahrungen gemacht haben. Ich weiß nicht, wen wir hier so haben.
Ich sehe da zwiegespalten auf diese Geschichte. Das Anforderungsprofil, also die Frage, welche Illustration ist denn die richtige Lösung für das Problem, das ist eine sehr qualifizierte Sache, die unsere Kompetenz ausmacht. Und ich bin mir sicher, dass KIs da noch länger brauchen werden, beziehungsweise auch die Anwendung von KIs diese Kompetenz erfordert. Aber meine pessimistische Seite sieht eben auch, dass es einen großen Markt gibt an Auftraggebern, die sich mit diesem Anforderungsprofil gar nicht befassen wollen oder die Notwendigkeit gar nicht erst anerkennen, und sondern einfach mit einem Bild zufrieden sind, einem relativ beliebigen. Und das
sind dann aber auch vielleicht die Leute, die
vorher auf Stock sein. Ein kleiner Teil des Markts eben davon schon durch eben einfache willkürliche Bildgeneratoren eingenommen wird, die vielleicht keinen Zweck erfüllen, aber eben die Ansprüche der jeweiligen Auftraggeber erfüllen.
Frage ist dann aber, ob du mit den Kunden gerne zusammengearbeitet hättest, also im echten Leben jetzt.
Das kommt drauf an, je nachdem, wie leicht man sie erziehen kann und wie die Honorare ausfallen.
Für mich gibt's da
hilft auch ein bisschen Pragmatismus.
Für mich gibt es dazwischen noch so das besondere Problem, dass es Kunden gibt, die durchaus aufgeschlossen für eine qualifizierte Problemlösung sind, aber am Anfang gar nicht wissen, dass sie sie brauchen. Und dann kommen die erstmal zu dir, weil sie sagen, ich kann selber nicht zeichnen. Und erst dadurch kommst du ins Gespräch und sagst, wir können das auch tatsächlich als Problemlösung begreifen.
Also die Stockfotos oder beziehungsweise die Stockillustration hat ja in den Anfang der 90er oder in den Nullerjahren ja auch massiv dafür gesorgt, dass Leute gedacht haben, sie werden als Illustratoren oder Illustratorinnen dann nicht mehr arbeiten können, weil es ja jetzt so ganz viele billige Stockfotos oder Stockillustrationen gibt. Aber es ist ja trotzdem nicht so, dass alle Leute noch auf Stockillus umgestiegen sind, sondern Stockillus werden halt zu einem bestimmten Zweck noch eingesetzt, und sowas wird sich dann auch mit KI-Modellen oder Stable Diffusion solche Sachen wird es auch geben. Es gibt auch jetzt schon eben Shutterstock, die jetzt ja auch schon in der KI einsetzen, teilweise dann auch schon KI-Sachen verkaufen. Es gibt auch schon eine Software, zum Beispiel Microsoft Designer, wo man halt auch schon mit Stable Diffusion einfach sich selber kleine Bilder kreieren kann. Und für kleine Nischen ist das mit Sicherheit auch gut, aber wenn es darum geht, wirklich eine qualifizierte, maßgeschnittene Lösung zu machen mit Illustration, dann wird das auf absehbare Zeit einfach auch noch nicht der Fall sein und vor allen Dingen auch sehr wahrscheinlich nicht gebraucht, weil eben der menschliche Kontakt und auch die Empathie, die es dafür braucht, um eben so ein maßgeschneidertes Anforderungsprofil zu erstellen und auch durchführen zu können, das wird man mit einer KI so auch nicht machen oder auch brauchen.
Wobei ich auch sagen muss, ich kann mir auch vorstellen, dass sich diese gesamte, wenn es jetzt um Werbung geht, diese gesamte Welt einfach dreht, dass du einfach deine Zielgruppe eins ist. Du guckst einfach, was sind die, was ich habe quasi 1000 potenzielle Kunden, aber die KI generiert einfach für jeden eine komplett eigene Elo nach dem eigenen Geschmack. Und man selber muss nur noch als Illustrator quasi so eine Art Möglichkeitsraum festlegen. Ich mache quasi 5 Elos und die KI macht diese Interpolationen dazwischen oder was weiß ich was, aber das ist alles sehr spekulativ noch.
Was ich noch gemerkt habe oder was mir aufgefallen ist, die KI hilft mir teilweise auf völlig andere Ideen zu kommen. Da wäre ich am Anfang gar nicht drauf gekommen. Ich fütter die Kiste mit einem, ganz ehrlich, Goldfisch und kriege hinterher ein Porträt von einer Baroness, wo ich sage, wow. Und da muss ich natürlich auch selektieren und sagen, die hat 5 Finger an der Nase oder hat 8 Finger an der Hand, muss ich sagen, das ist nichts. Aber das Gesicht ist gut und ihre Haare sind toll. Und dann kann ich mir daraus wieder neue Ideen zusammenstellen. Also ich finde es auch als Beschleuniger eine coole Sache, obwohl ich auch ganz zwiegespalten bin mit der Geschichte, wo ich mir sage, wenn jeder damit Kunst machen kann, was ist dann unser Ding? Ja? Aber im Moment können wir ja noch, wenn wir früh genug dabei sind, das bewusst einsetzen und gezielt gesteuert einsetzen, um auf völlig neue Sachen zu kommen. So wie du das jetzt mit der Krabbe gemacht hast zum Beispiel.
Eine Sache, die ich in dem Kontext ziemlich spannend finde, ist, dass wenn ich die Online-Communities zu den einschlägigen KI-Modellen verfolge, dass die sich die ganze Zeit darüber die Köpfe zerreißen, is this art? Und ich beobachte so ein bisschen, dass sie dabei sehr über den handwerklichen Aspekt und weniger über die konzeptuelle Schöpfungshöhe einer Illustration reden, was ja auch gerade schon zur Sprache kam. Und ich finde es ganz oft spannend, also ich sehe es momentan auch als ein Tool an, mit dem man Gedanken visualisieren kann.
Ja, genau, da ist halt auch diese, in einem Artikel, ich weiß gar nicht, bei wem stand das auch, die Leute, die jetzt sagen, jetzt kann jeder Kunst machen, die sind auch dieselben, die sagen, jeder kann das machen, was Jackson Pollock gemacht hat, ne? Diese Drip Paintings.
Da kam vorhin noch eine Frage, ich glaube, die war auch direkt von Peter Lüttke-Wissing, und zwar, wie ist das denn, wenn ich jetzt mein eigenes Bild, also so wie du es bei deinem Spray-Ding gemacht hast, wenn ich mein eigenes Bild in die KI reinpacke und kriege dann Dinge zurück, die wieder auf dem Diffusionsmodell basieren, ist es dann noch meine eigene Kreation? Wie verhält sich das mit der Schöpfungshöhe? Bin ich Urheber? Sind wir alle Urheber zusammen?
Ja, genau, rechtlich, weiß es einfach gar nicht, aber das ist wirklich ja ganz interessant, dass ich diesen Schieberegler habe, ne? Also gerade bei Stable Diffusion, ich kann halt mein eigenes Bild starten und kann sagen, ich will nur 10% Änderung, dann wird wahrscheinlich ein Gericht sagen, ja, auf jeden Fall.
Wunderschöne Schau und Prozesse geben, wo man dann am Schluss irgendein Ergebnis hat, aber dann wird es wieder sehr, sehr individuell sein von Fall zu Fall am Schluss. Denke ich mal.
Ja, das wird wirklich spannend und eigentlich ist es auch ganz spannend, dass die Stable Diffusion, die wollen ja in allen Bereichen gerade vorankommen. Und auch eine AI für Musik machen und für Text und verschiedenste Sachen, dass die gerade von Musik die Finger lassen und gesagt haben, das ist denen, die nehmen kein copyright-geschütztes Material von Musikern. Ich weiß nicht, ob das wirklich damit zusammenhängt, dass die Musiker, bevor der Prozess losging, quasi das trainiert wurde, schon, da gab es schon Artikel, dass die Musiker geschützt werden sollen. Und da scheint mehr Respekt quasi davor da zu sein, als in der Welt, wenn es um Bilder geht.
Weiß ich aber jetzt gerade zufällig, weil mein Sohn gerade, hallo übrigens Tobias, super Vortrag, ich habe alles verstanden, juhu. dass mein Sohn gerade eine Hausarbeit darüber geschrieben hat. Es gibt zwei Programme, Jukebox, die irgendwie neue Musik kreiert, ja, inklusive Text. Also es ist völlig irre. Und es gibt noch etwas, was Klinkerklong heißt. Gibt es irgendwie aus Berlin irgendwie. Die aber so ein, wie so ein Tool auch für Musiker sind, um neue Sachen zu machen. Ich denke, so ähnlich würde ich das auch sehen, das nutzen zu wollen im grafischen Bereich. Aber was ich am Anfang deines Vortrags nicht mitgekriegt habe, weil ich kurz mal weg war, oder ich habe es nicht verstanden, du hast gesagt, du hast das, was du bei Pictoplasma gezeigt hast, als Instagram-Account irgendwo und du willst das gerne wieder runternehmen. Aber ich habe nicht verstanden, warum.
Weil ich, genau, wie gesagt, das ist so, ich muss mir da selber auch nochmal irgendwie gucken, wie ich mich da positioniere. Aber ich denke, da fühle ich mich zu wenig selber drin in den Sachen. Also das ist so ein bisschen auch wie die, wie dieses Titelbild, was jetzt in der Mail rumging. Das ist irgendwie nicht ich. Deswegen finde ich das Copyright Tobias Wüstefeld darunter so, finde ich, muss da nicht sein. Das ist einfach irgend so ein Bild, was dann jetzt gerade da so entstanden ist. Und so ähnlich ist das bei dem Account. Und ich wollte ihn vielleicht auch so ein bisschen als Statement nutzen, dass man sagt, man versucht mit den Sachen, wenn ich AI verwende, will ich eine gewisse Höhe an Schöpfungen erreichen. Man muss auch sagen, bei dem Instagram-Account habe ich nämlich auch Charakter drin, die ich nur einfach so mit DALL-E oder mit Stable Diffusion so auf die Schnelle nur mit Text gemacht habe.
Guido, da hattest du eben noch die Hand gehoben, oder? Hattest du noch eine Meldung?
Ja, ich habe einfach nur mich gefragt, ob man vielleicht sagen könnte, dass es umso besser für uns im Moment wäre, je besser wir und komplexer wir konzeptionell denken können als Hinterbau für die Erstellung einer Illustration. Ob das noch so ein Fund ist, mit dem wir erstmal noch ein bisschen gut wuchern können eine Weile, bis, ja, man weiß ja nicht, was die Zukunft bringt, das vielleicht dann auch mal übernommen wird. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das reicht, sage ich jetzt mal. Also hier ging ja eben schon die Diskussion in die Richtung, dass es manchen Kunden eben dann auch teilweise eben egal ist, wie gut das Bild ist und wie gut es konzeptionell durchdacht ist. Klar, dann kam wieder die Anschlussfrage, will man die überhaupt und so, aber wir wissen ja alle, wie das ist, ne? Man kann nicht immer unbedingt wissen, an wen man dreht. Ja, das habe ich mich einfach nur gefragt. Ich habe mich aber, habe aber nicht gewusst, ob die Äußerung dieser Vermutung überhaupt irgendwie gewinnbringend jetzt für unsere Runde ist. Deswegen hatte ich die Hand runtergenommen.
Nils, du hattest die Hand gehoben.
Ja, ich wollte noch mal kurz was sagen zu der Geschichte, warum ich mir vorstellen könnte, dass die bei der Musik ein bisschen vorsichtiger sind. Und zwar ist es einfach so, dass bei der Musik ja schon, also wenn ich da an die GEMA denke zum Beispiel, die haben einfach riesige Datenbanken mit ihren Werken, die sie verwerten und die sie für die sie sozusagen zuständig sind. Und das gibt's bei Grafik nicht. Also bei der Musik würde sich das einfacher rückverfolgen lassen, glaube ich. Und da würden die, glaube ich, auch schneller dabei sein, wenn die merken, okay, das haben die jetzt von uns benutzt. Und da gehen wir jetzt auch mit rechtlichen Schritten rein. Das wird bei den Künstlern und bei den Grafikern keiner machen. Also selbst wenn man es, oder wenige, sage ich mal, also selbst wenn man es rückverfolgen könnte, eine große Datenbank gibt es nicht. Also das hat niemand. Außer Google vielleicht, aber die werden sie sicherlich nicht hergeben dafür. Und wenn da Einzelheinzel irgendwie sich mal bereit erklären, da so einen Rechtsstreit vom Zaun zu brechen, das nehmen die, glaube ich, dann eher in Kauf, als wenn sie da die komplette GEMA, zum Beispiel jetzt auf Deutschland bezogen. Es wird aber international nicht anders sein, denke ich.
Genau, bei der Musik muss ich nochmal ganz kurz sagen, es hängt auch so ein bisschen damit zusammen, dass da so ein sogenanntes Overfitting stattfindet. Also gerade bei diesem Jukebox, was Antje erwähnt hat von OpenAI, ist das auch, das ist schon 2 Jahre alt, aber da hört man, wenn man sich die Rap-Songs anhört, das schreibt halt auch die Texte, aber jeder Rap-Song hat irgendwie immer so ein Element, was kurz nach Eminem klingt. Und solche Geschichten, also die haben halt, da ist es viel stärker so, dass man einfach, wenn man so ein 3-4-Sekunden-Part nur hat, wo man dann irgendwie eine Melodie 1:1 wiedererkennt, ist vielleicht viel schlimmer, als wenn man bei einem Bild mal irgendwie einen Drachenkopf hat, der vielleicht ähnlich aussieht wie ein Greg Rutkowski-Drachenkopf.
Kann es auch sein, bezüglich dieser Rechtsfrage nach den Bildern, die in die Datenbank einfließen, die KIs trainieren, dass da auch ein Problem sein wird, dass es eben nicht nachverfolgbar ist, beziehungsweise nicht zwingend transparent ist, welche Bilder dann tatsächlich verwendet wurden. Es gibt zwar diese Webseite Have I Been Trained, wo man was nachschauen kann, aber andere Modelle müssen das ja nicht zwangsläufig transparent machen. Und man wird in Zukunft ja auch nie wissen, ob nicht jetzt schon bestehende Kontingente in die nächste Generation mit einfließen oder nicht.
Ja, das ist die Frage. Ich finde das ganz spannend, dass Shutterstock da jetzt kollaboriert. Und bei Stable Diffusion habe ich zum Beispiel einmal ein Bild durch Zufall gehabt, wo ganz deutlich iStock-Foto drin war. Ich weiß nicht, wie iStock-Foto das findet, dass jetzt ihre Bilder auch eventuell dafür verwendet wurden, um mit Shutterstock und Shutterstock macht da jetzt Geld mit. Also das wird alles noch spannend, glaube ich.
Daran anknüpfend, weil die Frage just in dem Moment kam, Möglichkeiten, Bilder wirksam zu sperren im Netz. Fragezeichen.
Ja, genau, da wurde dann irgendwie bei Twitter kommentiert, ja, man muss einfach ein Wasserzeichen reinmachen. Aber wie gesagt, ich habe auch schon öfter Bilder gehabt, wo die AI Wasserzeichen gemacht hat. Also das ist alles nur, ich glaube, da machen die gerade jetzt so Stable Diffusion, die machen so ein bisschen, tun so, als wenn sie da auf einen zukommen. Aber ich glaube, das macht jetzt irgendwie keinen Sinn, in seine Bilder Wasserzeichen zu machen. Die nehmen das so oder so, wenn das, sonst gehen sie halt in ein anderes Land und machen es da, ne? Wo es halt erlaubt ist, ne? Ich glaube, da ist einfach, ich weiß nicht, in Amerika formt sich da gerade so eine Art Widerstand, die dann verlangen, wir müssen da, also gerade aus der Concept Artist Richtung. Ich weiß gar nicht, ob zum Beispiel Max hier ist. Ich glaube, im Concept Art Bereich ist es halt nochmal Max Schulz, ist das nochmal ausschlaggebend, ne? Aber, das wird wirklich spannend, ob sich nochmal so eine Art Widerstand formt oder ob das irgendwie im Sande verläuft alles.
Das ist eine interessante Frage, die da im Chat jetzt schon mal aufpappt, die man auch ganz oft im Netz liest, ist die Ergebnisse von KI. Ist das eine Collage, also eine simple Reproduktion collagierter Bildelemente aus dem Fundus, der da als Grundlage dient? Oder ist es tatsächlich eine Neuinterpretation, vergleichbar, ich will es eigentlich gar nicht aussprechen, aber vergleichbar eben dem menschlichen Gehirn, der wir Eindrücke sammeln, unser Handwerk lernen und das dann einfließen lassen in eine neue Kreation? Lässt sich das jetzt schon abschätzen, wo diese Maschinen auf der Skala von reiner Kopie bis zur Neukreation, wo die da stehen oder irgendwann mal landen werden?
Ist jetzt an mich die Frage. Also wie gesagt, als Collage, finde ich, kann man es nicht sehen, weil es ja wirklich nicht, er lernt ja seine eigenen Kategorien. Wie gesagt, er tut dann die Bierflasche von grün bis braun und verknüpft das mit der Größe. Es ist nicht so, dass er irgendwo was konkret ausschneidet und konkret benutzt. Er hat schon immer diesen Möglichkeitsraum man merkt das auch immer, wie konsistent die Beleuchtung eigentlich ist. Das Witzige ist zum Beispiel, wenn ich von der AI mir ein Bild im Museum kreieren lasse, dann ist auch öfter mal die Beleuchtung im Bild passt zur Beleuchtung des Museums, was ja eigentlich keinen Sinn gibt, aber er hat halt gelernt, konsistentere Lichtsituationen zu machen, ne? Also das ist, leider kann man es nicht als Collage bezeichnen. Ne?
Gerade noch mal eine Frage in Bezug auf Training verbieten. Würde es sich da nicht anbieten, sämtliche Agenturen zusammenzubringen und zu einer Sammelklage zu motivieren, wenn das überhaupt so einfach geht?
Da müsste wahrscheinlich jemand sagen, der aus dem Rechtsbereich mehr kommt.
Ich glaube, einen Juristen haben wir heute Abend nicht da. Tatsächlich stelle ich mir so schwierig vor, weil es so schwer greifbar ist. Wen spricht man an? Nach welchem Recht, also nationalem Recht, würde sich das Ganze richten? Es ist wie ganz oft bei diesen neuen digitalen Internetgeschichten eben so eine globale Geschichte, die man dann versucht, mit der nationalen Rechtsprechung zu begegnen, was zwangsläufig nicht so einfach ist. Das Internet ist großer wilder Westen, wo ganz viele Menschen, Unternehmen, Organisationen machen, was sie wollen und sich erst hinterher Gedanken darüber machen, ob das mit irgendwelchen Rechtslagen vereinbar ist. Und zwangsläufig, glaube ich, müssen die Juristen ein bisschen hinterherhinken, weil sie sich immer erst ein Bild von der Lage machen müssen, was eigentlich tatsächlich Status quo ist, um dann feststellen zu können, ob das mit Rechtslagen vereinbar ist oder nicht. Das stelle ich mir gerade in der Entwicklung tatsächlich sehr schwer vor. Und finde es auch sehr spannend, dann zu beobachten, was zum Beispiel eben die daraufhin folgenden Organisationen, wie die VG Bildkunst oder so, wie sich da die Dinge entwickeln werden. Aber ich fürchte, es wird eine Weile dauern, bis man dem begegnen kann.
Mir war gerade bewusst, wie komplex die Frage ist. Und wir hatten ja eigentlich auch gesagt, rechtlich können wir, also Auskünfte können wir tatsächlich nicht geben. Aber ich finde es einfach super interessant, warum diese Fragen so komplex sind. Und zum Beispiel die VG Bildkunst kann sich ja auch nur auf Rechtslagen beziehen. Und die aktuelle Rechtsprechung bezieht sich auf einen technischen Stand, den wir schon lange nicht mehr haben und versucht momentan alles irgendwie zu vergleichen. Aber eigentlich brauchen wir, denke ich mal, eine Neubewertung. Und das wird eine Weile dauern.
Um da mal einzuhaken, das ist genau eine Aufgabe, glaube ich, die sich die EU zum Beispiel stellen muss, weil Juristen können zwar die Rechtslage beurteilen, aber wenn es jetzt wie in diesem speziellen Fall zum Beispiel darum geht, das Wesen von Illustration auch festzulegen und sich darüber Gedanken zu machen, was ist es, was diese KI kreiert, dazu braucht es eben die Kompetenz von Illustratorinnen, um da eindeutig Pflöcke einzuhauen, um zu sagen, wie die Dinge eben sind. Und als solches sind wir da natürlich auch in der Pflicht, den Kontakt zu halten und an dieser Entwicklung mitzuarbeiten.
Ich habe was Interessantes. Wenn wir mal historisch zurückschauen, da kennt ihr ja alle den Spruch, mein guter Freund und Kupferstecher. Weil man mit dem Kupferstecher ein gutes Verhältnis haben musste, weil der hat mich im Idealfall beauftragt, kopieren dürfen, um mein Werk in die Welt herauszutragen. Wenn er das missbraucht hat, konnte der Kohle machen, ohne mit mir im Einklang zu sein. Und das war damals eben durch die Möglichkeit, dass ich in einem Kupferstich ein Bild reproduziere. So, das war gewünscht und teilweise auch irgendwie immer schwierig, ja. Und wir sind, glaube ich, jetzt an der Stelle, wo Technologie etwas vervielfältigt, wo der Urheber im Prinzip gar keine Eingriffsmöglichkeiten mehr hat. Die Frage ist nur, machen wir was damit oder wehren wir uns dagegen? Und glaube ich, wir sind jetzt an der Stelle, wo das jetzt überhaupt noch gar nicht geklärt ist. Und trotzdem läuft es. Wir können es gar nicht mehr aufhalten. Das Ding ist unterwegs. Zwar wie eine Dampflok. Das ist das Schwierige. Also ich bin auch total gespalten. Mich fasziniert es. Ich schmeiße da oben in die Slotmaschine was ein, kriege tolle Ideen, die ich vorher noch nie gehabt habe, wo ich sage, okay, das ist eine super Grundlage, um jetzt was Eigenes draus zu machen. Andererseits, wow, ich habe echt Angst. Also wenn ich zum Teil die Ergebnisse sehe, Hut ab.
Gar nicht mal nur die Ergebnisse. Ich will da auch nicht zu pessimistisch sein, weil ich bin da schon bei Sarah. Unsere Kernkompetenz ist tatsächlich zu wissen, warum es überhaupt ein Bild braucht. Und die sollten wir auch weiter ausbilden und pflegen und kommunizieren. Aber allein im schnöden Arbeitsalltag, es wird früher oder später so sein, dass mir Photoshop Bildkorrekturen zum Beispiel einfach abnimmt, indem ich muss einen Charakter von rechts nach links schieben, weil ich da fürs Layout anderen Platz brauche. Früher musste ich das händisch ausbessern. Das wird früher oder später eine KI perfekt ersetzen in dem Stil, in dem das Bild schon gemalt ist. Ich spare mir dann 4 Stunden. Das werden alle tun. Heißt für mich, ich bin zwar schneller fertig, aber ich verdiene eventuell auch weniger Geld mit meinen Illustrationen, weil ich sie schneller erstellen kann. Wenn uns das allen so geht, dann kann man sich leicht ausrechnen, dass da am Ende weniger Umsatz bei rausspringen könnte, weil viel von unserer Arbeit eben von einer Maschine erledigt wird. Ich sehe da schon auch Entwicklungen, wo ich mir denke, da müssen wir gehörig gucken, dass uns unsere Fälle nicht davonschwimmen. Am Ende glaube ich tatsächlich auch immer, dass die Entwicklung nicht so schnell gehen wird, dass sie lange dauert, vor allem, dass sie länger dauert, bis sie von der Allgemeinheit aufgegriffen wird. Das ist unser Vorteil. Wir sitzen da eher am Puls der Zeit und sind wahrscheinlich auch offener, die Technologien zu nutzen oder nicht zu nutzen absichtlich. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass es noch 1-2 Generationen dauern wird, bis die wirklich im Alltag ankommen, der allgemeinen Bevölkerung.
Nils hatte sich gemeldet.
Ja, ich wollte noch mal kurz was, anschließend gleich sagen, zu der Rechteverfolgung, weil das eben, ich sehe das auch wie Jürgen, eher bei den Berufsverbänden. Also das müssen wir als IO in die Hand nehmen über unsere Designtag und Deutscher Kulturrat, weil da jetzt eben wieder das Stichwort VG Bildkunst kam. Die wird dann im Anschluss damit zu tun bekommen, aber die setzt sich ja nicht für unsere Rechte im Also die verteidigt nicht unsere Urheberrechte sozusagen. Das ist, ist nicht ihre, ihre Hauptaufgabe. Also das, da müssen wir schon selber für sorgen. Das wollte ich nur noch mal kundtun.
Aber ich gehe mal davon aus, nicht alleine, weil ob das jetzt eine gute Sache ist oder nicht, aber wir sind ja nicht allein betroffen als Illustratorinnen, sondern sämtliche Urheber bis hin zu Programmierern sind betroffen von diesen Entwicklungen. Und alle werden sich früher oder später die ähnlichen Gedanken machen müssen.
Genau, und die VG Bildkunst kann auch eine gute Plattform sein. Da sind wir ja mit ganz vielen Urheberverbänden auch vernetzt und so. Nicht jetzt, dass die das, aber das ist halt nicht ihre Kernkompetenz, das wollte ich nur noch mal sagen. Also da müssen wir eben als Berufsverband schon selber die Finger drauf haben.
Ja.
Ich habe noch eine kurze Verständnisfrage, die hier schon länger im Raum steht. Nochmal Nagelschmidt hatte gefragt, sorry nochmal zum Verständnis, werden auch Bilder von der eigenen Website verwendet oder nur in den sozialen Medien? Kann man relativ schnell beantworten, denke ich.
Also aus sozialen Medien habe ich, glaube ich, auf dieser IFBinTrained noch nichts gefunden. Also das sind eher von eigenen Webseiten. Von Behance ist, glaube ich, einiges. Zumindest weiß Clip einiges über Behance. Also Instagram oder sowas habe ich noch nicht gefunden drin. Ich glaube, das sind hauptsächlich private Seiten.
Ich kann es auch nicht sagen. Ich habe eins meiner Bilder über Have I Been Trained gefunden, aber ich habe nicht so weit recherchiert, woher das kommt. Also es war mehrmals vertreten.
Aber da muss eigentlich ein Link sein, wenn man es anklickt, dann taucht eigentlich ein Link
auf. Ich habe nur sehr oberflächlich geguckt und war dann hat es mir schon gereicht. Ja.
Also eigentlich ist das, was sie machen, ja nur Links sammeln. Die sammeln ja keine Bilder, sondern nur Links. So reden sie sich heraus quasi.
Was ich auch nicht uninteressant finde in der ganzen Entwicklung, sind ja die ethischen Verwicklungen. Jetzt nicht die schon angesprochen wurden, dass man ja Künstler oder Stile kopieren kann, sondern tatsächlich Betreiber dieser Generatoren, die Entwickler, im weitesten Sinne ein kommerzielles Interesse. Wie man jetzt schon sieht, legen die sich ja geben sie sich selbst ethische Regeln, keine Kinderpornografie zum Beispiel oder ähnliches, keine Nacktheit. Da wird es natürlich hochspannend sein, wenn diese Modelle größer werden oder bedeutender im Raum. Was haben die eigentlich für einen Einfluss? Weil da gibt es ja durchaus kulturelle Unterschiede. Aktuell die sozialen Medien funktionieren ja sehr nach amerikanischen Maßstäben, die ja nicht die europäischen sind, jetzt in Bezug auf Nacktheit zum Beispiel. Das ist ja in Bezug auf Generierung von Illustrationen oder Kunst schon ein sehr weites Feld. Da bin ich auch sehr gespannt, wie diese Entwicklung voranschreitet und ob die Welt sich damit zufrieden gibt, sich den Moralvorstellungen einer, zum Beispiel des Firmensitzes, des Betreibers einer KI zu unterwerfen. Oder ob man da am Ende eine Vielfalt hat, vielleicht auch eine fürchterliche, die wir gar nicht sehen wollen.
Stable Diffusion sagen ja, dass sie extra in verschiedene Länder gehen, dass sie sagen, jetzt gerade trainieren sie zum Beispiel eine indische KI, die gehen halt wirklich in kleinere Kulturen dann rein und in Kulturkreise rein und sagen, wir machen für verschiedenste Kulturkreise eigene AIs, um diese Biases oder diese Verzerrungen loszuwerden. Ich sehe das irgendwie nicht so ganz, weil zum Beispiel bei DALL-E war es am Anfang so, als ich so ein Musikvideo gemacht habe, habe ich eingegeben, ein gieriger Mensch. Und dann kamen extreme jüdische Stereotype, die irgendwie wirklich blöd sind, die man als Illustrator natürlich direkt sagen würde, versuche gar nicht in die Richtung zu denken, ne? Aber die in der AI drin sind, die DALL-E dann aber rausfiltert mittlerweile und guckt, dass diese Stereotype nicht drin sind, die bei Stable Diffusion aber schon wieder egal sind, weil die sagen, wir trainieren dann einfach eine AI in Israel und dann, ich weiß nicht, ob das Problem löst.
Mhm. Ja, da hängt schon viel drin. Ich habe neulich in einem YouTube-Beitrag war das, auch eine sehr pessimistische Sicht auf diese ganze Szene zu hören bekommen, dass ich auch eine Befürchtung habe, natürlich, wenn KI besser wird, wenn es üblicher wird, dann wird die Masse an Bild deutlich größer und deutlich beliebiger. Und selbst wenn wir für uns reklamieren, dass wir die richtigen Probleme lösen oder dass wir sie effektiv lösen und dass wir beste Bilder kreieren, werden wir trotzdem in der Masse untergehen. Einfach nur aufgrund des inflationären Vermehrung von Bild oder Text, je nachdem, auf welche Urheberseite man kommt. Man kann es eigentlich drehen und wenden, wie man will, oder Musik oder Animation. Es wird so eine große Beliebigkeit eintreten.
Wobei so ein exponentielles Wachstum von der Anzahl an Bildern gibt es auch schon seit längerem quasi mit der mechanischen Vervielfältigung und durch das iPhone und dann die sozialen Medien. Also das steigt schon länger exponentiell an und das wird jetzt wahrscheinlich das nur fortsetzen. Aber wahrscheinlich der Wert von einem Bild an sich wird jetzt fraglich, ob der steigen wird, ne?
Ich finde es da ganz spannend, da hatte ich vor kurzem einen Kommentar gelesen, den ich einfach nicht mehr finde. Gab es auch viel in die Richtung, dass jemand sagte, dass es jetzt schon anfängt zu ermüden, wie diese AI-Bilder aussehen. Also es ist abgesehen davon, dass speziell Midjourney ja zum Beispiel ganz stark auf eine bestimmte Konzeptart-Richtung trainiert wurde, Stichwort Greg Rutkowski, man sieht einfach auch Trends, die sich, finde ich, durch diese Masse an Bildern noch viel schneller totlaufen, als sie sich bisher totgelaufen haben. Und so negativ ich das sehe und so sehr mich das nervt, sehe ich da auch so ein bisschen was Positives und denke mir, so sehr sich das totlaufen wird, so sehr werden gute Bilder rausstechen. Und ich habe da so ein bisschen die Hoffnung, dass wir als IllustratorInnen da den langen Atem haben, diese Welle an schlechten Bildern auszuhalten, bis wieder die Nachfrage nach spezialisierten Bildern steigt.
Ja, und wer soll denn die neuen Trends dann machen, wie du sagst? Das wird sich dann irgendwann totgelaufen haben und KI kreiert bestimmt keine neuen Trends, wenn sie nur Sachen nimmt, die es eben schon gibt.
Obwohl, wie gesagt, sie kann da schon, es gibt schon die Möglichkeit, da wirklich Neues zu erstellen. Also Peter meinte das, glaube ich, auch gerade, dass da immer wieder neue Ideen auftauchen können. Ne? Also das theoretisch kann man mit der KI auch neue Stile entwickeln und ich weiß nicht, ob man auf Dauer auch sagen könnte, man extrapoliert so einen Stil. Man guckt, was sind gerade die Trends und guckt einfach, in welche Richtung in diesem Latent Space wird sich das entwickeln. Aber das ist jetzt auch sehr theoretisch.
Ich habe mal den genauso depressiven wie unkonstruktiven bösen Albtraum, Tagtraum gehabt, dass ich mir dachte, wie wird es denn sein, wenn jetzt alle IllustratorInnen theoretisch arbeitslos würden, wovon ich nicht ausgehe, und am Ende haben wir einen Haufen KIs, die kommerziell genutzt werden und die sich speisen aus den Bildern, die arbeitslose Hobbykünstler machen.
Keine schöne Sicht auf die Dinge.
Ich hätte noch eine zukunftsgewandtere Frage. Und zwar einfach mal ganz viel so in eine Frage gepackt. Wir haben jetzt schon darüber geredet, wie auf welche Inseln können wir uns retten oder auf welche Kernkompetenzen können wir uns stürzen, was können wir in Zukunft kommunizieren. Tobi, du hattest ja auch so ein bisschen Einblick, wie sich Kernkompetenzen gerade jetzt schon weiterentwickeln oder wie das zum Beispiel in der Praxis in Game Studios angewendet wird. Also in Game Studios zum Beispiel können wir in der Concept Art mit KI arbeiten, gleichzeitig. Wie gehen wir jetzt mit der nächsten Generation um, wenn KI-basierte Portfolios eingereicht werden? Und was entsteht da vielleicht in Zukunft beruflich draus? Und außerdem, weil du da ja auch ein bisschen Erfahrung hast, wie sieht das in der Lehre aus?
Genau, stimmt. Das war auch noch mit der Lehre, das war halt auch eine Frage. Ne? Wie, also ich weiß gar nicht, in welche Richtung man sich da insgesamt entwickelt, aber ich finde die Frage der Lehre wirklich super spannend. Gerade in den USA, wenn da jetzt viele, wenn man für so ein Studium da seine 200.000 zahlt oder so, geht man jetzt gerade das Risiko ein und fängt so ein Studium an, wenn man gar nicht weiß, wie sieht es mit Illustrationen in 5 oder 10 Jahren aus. Das wird spannend, aber im Textbereich gibt es da zum Beispiel auch schon ganz klar, dass die ethische Grundlinien festlegen und sagen, AI darf an der Universität für die und die Zwecke benutzt werden und für die und die Zwecke eben nicht. Also ich kenne das hier nur von der HW. Ich meine, hier sind auch ja ein paar HW-Leute, dass da noch nicht, zumindest bei den Illustratoren, ist noch so gut wie gar kein Interesse dafür da. Obwohl ich habe es so ein bisschen angeteasert, aber da ist nicht wirklich viel Interesse. Ich glaube, die Kommunikationsdesigner, da ist einiges. Hier Benjamin Bertram macht da, glaube ich, ein paar Sachen. Aber genau. Ich hoffe, ich die Frage so ungefähr beantworte.
Aber hattest du da konkrete Sachen noch? Also, wie gesagt, wir sprachen ja mal so über Games und Concept Arts. Gibt es da mittlerweile schon, Trott, worauf schaue ich bei einem Portfolio, bei dem mir klar ist, dass da AI zu Hilfe genommen wird? Ist es das zum Beispiel, dass man sich jetzt erstmal abtrainieren muss, auf das Brushwork zu achten, ach so, mehr auf die konzeptuellen Sachen? Oder weißt du da was aus erster Hand?
Nee, das weiß ich jetzt nicht. Ich weiß auch nicht, ob jemand, das wäre vielleicht insgesamt mal eine spannende Frage, ob hier von den Anwesenden schon Leute irgendwie im Alltag Erfahrungen gemacht haben, wo sie vielleicht schon ersetzt wurden bei einem einzelnen Job oder sowas, oder wo es schon mal Berührungspunkte damit gab. Das fände ich insgesamt spannend. Ich habe nur so anekdotisch Sachen aus dem Games-Bereich gehört, dass es da zum Beispiel angefangen wird einzusetzen. Aber mehr so, die arbeiten ja eh, da ist ja eh viel Fotobashing.
Benni, du wolltest direkt was dazu sagen?
Ja, genau. Also ich kenne das jetzt auch nur vom Illustratoren-Stammtisch in Hamburg, wo ich halt auch ein paar Leute halt aus der Game-Szene drin sind, und die meinen, die saugen das tatsächlich gerade ziemlich stark auf und probieren halt damit sehr viel rum, weil das für die teilweise eine starke Arbeitserleichterung ist. Also weil auch für Blender zum Beispiel, da gibt es halt jetzt so auch Stable Diffusion Kits, und dann kann man so Strukturen zum Beispiel einfach selber erstellen und muss die nicht im Internet suchen. Also für viele wird das mehr als Tool genutzt, um auch auf neue Ideen zu kommen. Aber es gibt jetzt keine Sachen, die jetzt wirklich Artworks genutzt werden, damit das, also die dann wirklich gut genug sind, dass die jetzt für den Kunden ausreichen würden oder sowas. Also wo halt auch das Prompt Engineering selber einfach zu lange braucht, bis man wirklich zu einem richtig guten Ergebnis kommt. Also ich glaube, das wird Tobias wahrscheinlich auch noch, wahrscheinlich auch kennen. Einfach bis man halt wirklich zu einem guten Ergebnis kommt, wo halt die Komposition passt, wo halt auch die Hände richtig sind und sowas. Also all diese ganzen Geschichten und so, das braucht einfach noch zu lange. Und
Würde ich ehrlich gesagt jetzt gar nicht so aus Erfahrung gar nicht komplett versuchen, da komplett beim Prompt zu bleiben. Ich würde mal gucken, dass ich mir die Elemente kreieren lasse oder entweder als Inspiration oder Teile, um das dann zusammenzustöpseln oder zu bauen, was ich da eventuell haben will oder als Vorstellung habe für ein Konzept. Aber auch um wirklich was Sauberes zu haben, muss man schon auch sehr viel nacharbeiten.
Die Erfahrung habe ich auch gemacht. Was mir aufgefallen ist, also ich habe es jetzt konkret ein paar Mal gebraucht, um zum Thema KI was zu referieren, so ähnlich wie bei dir. Weil dann nimmst du natürlich auch ein KI-Bild, um eben das, weil das das Thema ist, klar.
Ja.
Aber grundsätzlich habe ich jetzt mittlerweile das Gefühl, dass mir das helfen wird, neue Ideen zu bekommen, um dann neue Sachen zu machen. Aber ja, auch mit gemischten Gefühlen.
Eine Sache, wo ich es gerade tatsächlich spannend finde, ist bei so Fotobashing-Geschichten, wenn man zum Beispiel, Pitchbooks für Filme macht. Also es gibt ja einen ganz eigenen Markt, habe ich in Hamburg auch mal schönen Talk zugesehen, sich Bilder zusammen zu photoshoppen, um eine Broschüre zu machen, wie ein Film aussehen soll und damit InvestorInnen zu gewinnen. Und dass du jetzt zum Beispiel sagen kannst, wenn ich Legend of Zelda verfilmen würde, würde Emma Watson in der Rolle der Zelda so und so aussehen. Und dass das halt jetzt ein neuer Weg ist, einfach Ideen zu visualisieren und die schnell zu visualisieren. Und ja, auch da wieder, es ist halt ein Tool. Benni, ich hatte gerade bei dem, was du gesagt hast, so im Kopf, dass ich häufig habe, hey, das habe ich schneller gezeichnet, als ich es dir erklärt habe. Und das ist mein Problem mit Prompts zum Beispiel.
Ja, genau. Also das ist so auch so, ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass es halt immer ein bisschen dauert, bis man halt wirklich gute Prompts hat. Und genau, da wäre es tatsächlich dann einfach schneller, das zu zeichnen. Ich glaube auch, dass es mit Sicherheit auch irgendwann kommen wird. Aber ich sehe das trotzdem nach wie vor noch als Tool, weil so die Kompetenz, die wir uns über Jahre auch angeeignet haben, was Komposition angeht, Bildwelten, sich neue Sachen auszudenken, neue Techniken auch. Das ist eine Sache, die wir halt machen. Also ich glaube, eher wird es so sein, dass sowas, was jetzt teilweise ja in der Gaming-Szene ist, dass dann sogenannte Render-Sklaven angestellt werden, die dann irgendwo in anderen Ländern sitzen und da dann Sachen einfach ausrendern. Eher solche Sachen kann ich mir vorstellen, dass sowas durch eine KI genommen wird. Also irgendwie Sachen, die kognitiv nicht so stark anspruchsvoll sind, technisch vielleicht aber ein bisschen mehr so diese tedious Jobs. Ich glaube, dass die einfach nach und nach automatisiert werden, ja.
Ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass durch diese, wenn du sagst Sklaven, ist ein böses Wort, manchmal trifft es ja tatsächlich zu. Ich habe denn also ein bisschen die Hoffnung, dass bestimmte Techniken, die gerade unwirtschaftlich sind, weil du ein Riesenteam bezahlen müsstest, dass die eventuell wieder wirtschaftlich werden könnten. Also ich würde mir ja zum Beispiel persönlich als Zeichentrick-Enthusiast einen KI-getriebenen In-Betweener wünschen.
Ja, genau, zum Beispiel.
Und das geht halt momentan nicht. Also Blender hat ja ein Interpolationstool, aber es hakt genau daran, dass Blender nicht versteht, was du da logisch für Bilder gemalt hast, sondern nur die Linien sieht.
Genau, genau. Das ist halt auch einfach, es fehlt einfach dieses Verständnis dafür, auch was jetzt dargestellt werden soll. Also ich habe zum Beispiel die KI auch versucht einzusetzen, um auf neue Ideen zu kommen, zum Beispiel um Metaphern oder Symbole für, weiß ich nicht, also viele meiner Kunden kommen aus dem Thema Nachhaltigkeit. Und dann einfach neue Symbole und Metaphern zum Thema Nachhaltigkeit zu finden. Aber eben weil die KI trainiert wurde mit eben Stockfotos und Stockimages, kriegt man immer nur grüne Blätter, irgendwelche Windräder oder irgendwelche Wassertropfen oder Hände mit einem, weiß ich nicht, mit einer Erde drin und sowas. Also wirklich etwas, was man schon tausendmal gesehen hat, aber nicht wirklich etwas komplett Neues, was wo man wirklich mal überlegt, okay, das ist jetzt wirklich eine grundsätzlich neue Idee visueller Art, stilistisch durchaus, weil da stilistisch immer irgendwelche Mixturen kommen. Vielleicht auch solche Sachen wie, dass man so semi-konzeptuelle Ideen hat, wie, weiß ich nicht, ein Tier aus Holz oder ein Engel mit goldenen Flügeln oder sowas. Aber es ist eben so wirklich intellektuell konzeptuelle schärfere Sachen sind bislang einfach noch nicht möglich. Ich kann mir auch noch nicht vorstellen, dass das in absehbarer Zeit kommen wird.
Tobi, ich habe ganz kurz noch eine Frage.
Matthias, nee, jetzt will ich dich noch ausreden lassen. Schau mal gerade auf die Uhr.
Ja, ich schaue auf die Uhr. Ich glaube, weil wir da gerade im Chat kurz noch drüber geredet hatten, kannst du zwei Sätze dazu sagen, Bilder von Promis zum Training nehmen oder nicht und Dinge, die zensiert sind. Also du hattest vorhin schon noch ernstere Themen wie Kinderpornografie, die dann ja bewusst aus der KI gesperrt werden können, gesagt. Aber Promi-Bilder jetzt, Stichwort Fragezeichen, in manchen KIs geht's, in manchen nicht.
Genau, also DALI, die sind da super vorsichtig. Also OpenAI, die haben auch in der Anfangsphase komplett Gesichter. Also man durfte gar keine menschlichen Gesichter oder so erstellen. Da sind Promis auch komplett draußen. Bei Stable Diffusion, da ist alles erlaubt. Also die haben halt auch sogar gesagt, nicht so guter Content haben die nur in ihren AGBs stehen gehabt. Den soll man dann zu Hause auf dem eigenen Rechner machen, aber nicht bei denen auf der Seite halt. Das ist denen wichtig. Aber was man da zu Hause macht, das ist denen egal. Also da kann man scheinbar, das ist, ja, da keine ethischen Bedenken in irgendeine Richtung. Bei Midjourney, die zensieren zum Beispiel auch, soweit ich weiß. Und da könnte Midjourney kann man ja auch gar nicht lokal bei sich selber nutzen.
Das mit den ethischen Bedenken, das werden wir ja noch beobachten dürfen in den nächsten Jahren. Jetzt mit Blick auf die Uhr, wir sind fast durch. Thilo, du hattest deine Hand gehoben. Ich würde dir die letzte Frage zugestehen für den heutigen Abend.
Ich hatte eigentlich keine Frage, sondern ich habe nur eben was beobachtet, was mit etwas übereinstimmt, was neulich schon mal James Gurney in einem Remote gesagt hat. Den hatten wir auch mal in so einem EO-Remote und der hat gesagt, auch zu diesem Thema, dass er halt glaubt, was auf lange Frist erstmal auch nicht ersetzt werden kann, ist, dass man quasi überhaupt den Künstler beim Herstellen eines Werkes überhaupt filmen kann. Also diese, ich sage jetzt mal nicht Show, aber nenne es von mir aus gerne so, wenn du willst, die kann halt quasi noch nicht ersetzt werden. Und das war so schön bei dir im Vortrag zu sehen, dass du im Prinzip genau so einen Moment hattest. Also du hast halt handwerklich wirklich live dieses Bild an die Wand gemacht. Witzigerweise hast du dabei dafür dann eine KI benutzt, aber spielte wirklich die zweite Geige quasi. Das wollte ich nur nochmal sagen, dass mir das auffällt, dass das übereinstimmte mit dem, was der Gurney eigentlich noch nicht gesagt hat. Das ist im Prinzip so, passt du einfach dazu. Also
ja, das glaube ich auch.
Ne, dass das eine der Felder ist, wo man sagen kann, irgendwie, wenn man der Typ dafür ist, ist das nicht schlecht, wenn man das weiter pflegt. So.
Genau, also da wird auch in der Musik ganz stark unterschieden zwischen Performing Art und Digital Art. Das kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass dieser Performing Teil des Prozesses mehr in den Mittelpunkt rückt. Und ja.
Das nehme ich noch sehr gerne in mein Schlusswort auf, diese Unersetzbarkeit, die würde ich nämlich tatsächlich gerne hochhalten wollen und immer dafür plädieren, dass wir das nicht ganz vergessen. Vielleicht kann man unser Handwerk, die Art, wie man einen Pinsel hält oder so ersetzen, aber unseren kreativen Geist, der dahinter steht, der diese Werke schöpft, der lässt sich vielleicht nicht so leicht ersetzen. Tobias, tausend Dank für deinen Vortrag. Es war super interessant. Es ist ein ganz großes, weites Feld. Das wird uns sicher auch noch länger beschäftigen. Aber echt danke für den, dass du uns hier den Status quo erläutert hast.
Ja, vielen Dank.
Und so viele Fragen beantwortet hast. Euch ganz vielen Dank, dass ihr da wart. Und euch hier wieder interessiert habt und auch so rege euch beteiligt habt. Matthias, tausend Dank für die Co-Moderation. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Wir würden euch jetzt so langsam rauströpfeln lassen und in 2-3 Minuten drücke ich dann auf den Knopf. Die Aufzeichnung beende ich jetzt.